8. Januar, 10.33 Uhr. Ich bin gerade aufgestanden. Es ist gutes Wetter und Willi sitzt vor mir.
In der Podcast-Höhle.
In der Podcast-Höhle. Fuck, Wort vergessen. I'm sorry.
Neues Jahr, neues Intro.
Ohne Podcast-Höhle jetzt immer. Ja.
Oder was? Oder? Lassen wir es raus? Lassen wir es raus?
Nein. Okay. Wir sagen immer, wo wir sind.
Ich habe gar nicht mitbekommen, dass du angefangen hast. Gerade so vertieft war die Liedersuche.
Tja,
that's it. Eins habe ich, aber du willst ja immer sieben.
Das wäre ich so der fordernde Vater.
Wir sind schon.
Papa, ich habe eine 2. Ich wollte eine 1.
Max hat eine 1. 2 sogar.
Max hat
2-1.
4-1.
4-1.
4-1.
Alter, krasser Streber.
Kurz Kontext, weil du es aufgeworfen hast.
Haha, aufgeworfen.
Genau, ich krieg für meinen Ref 4 Noten im Prinzip, also 5. Davon zählt der Schulleiter, der anderthalb Jahre ein quasi beurteilt, 25% der Endnote, das Seminar, wo ich ausgebildet werde, anderthalb Jahre sind dann 25% der Endnote und die letzten 50% sind diese UPP, die am Ende ist, wo ich schon ein paar Mal erklärt habe, was das ist, diese komische Examensprüfung für ältere Semester. Und ja, die Vornoten sind alle ganz gut geworden und ja, das ist das, was du meintest gerade, richtig?
Mhm. Ja, Glückwunsch dazu.
Ja, merci, merci.
Das hast du fast geschafft.
Jo, jo. Aber also wir können da direkt einsteigen mit, wie viel sind Noten so wert? Irgendwie,
ganz viel.
Irgendwie kann ich mich da, also ich freue mich da auf jeden Fall schon drüber und das ist schon cool. Aber es ist nicht so dieses, boah, es hätte nicht besser sein können, Ultra Psycho Maiko, weiß ich nicht, keine Ahnung was. Sondern es ist eher so, ja, du hast jetzt anderthalb Jahre irgendwie deinen Job gemacht oder das getan, was dir Spaß macht. Oder das, also irgendwie, da kam halt schon über die anderthalb Jahre, kam dann von den Schülern viel Feedback und von anderen Kollegen und so weiter und so fort. Dass ich mir immer so denke, selbst wenn jetzt diese Endnote, keine Ahnung, nicht so gewesen wäre, dann hätte ich jetzt nicht gesagt, oh, dann bin ich wohl doch nicht so bla bla bla. Weil es ist halt einfach nur eine Note von irgendwem gemacht. Und also, ich weiß nicht. Ich finde das bei so Notengebung immer ein bisschen schwierig, mich da so hart drüber zu freuen, weil ich mir denke, schlechte Noten nehme ich mir wenig zu Herzen, weil ich mir auch denke, ja, es ist halt auch nur irgendwer, der jetzt gerade da irgendwie so eine Note drunter schreibt. Ich merke ja selber, wie man Noten macht. Also man gibt natürlich irgendwie sein Bestes, aber natürlich ist es nie objektiv und fair und keine Ahnung was, sondern da sind alle möglichen Faktoren dabei, die diese Note beeinflussen. Und ja, und die trüben halt dann, also die trüben nicht, aber die bremsen einen so ein bisschen bei diesem vollkommen eskalativen, oh mein Gott, ich kann jetzt 10 Wochen feiern, weil ich bin so ein geiler Typ. Irgendwie habe ich das so nicht. Don't know.
Ja, kann ich nachvollziehen. Früher war es irgendwie anders. Da,
echt? Selbst im Abi haben wir das doch so gesehen.
Ja, wirklich. Ich meine so eher so zur, weiß nicht, in der 7., 8. Klasse, okay. Keine Ahnung. Da war es eher so, dass man sich selbst nicht so gut einschätzen konnte. Mhm. Da war so eine Note von sowas wie, oh, jetzt weiß ich endlich, wer ich bin. Oder was ich kann.
Ich bin eine 2. Hallo.
Und eine 2. Ja, wie du gerade beschrieben hast, mittlerweile, wenn du über ein Jahr lang dich selbst irgendwie auch beobachtest, indem was du tust und du kriegst ja Feedback, dann weißt du ungefähr, wo du stehst und dann
ob es eine 1
oder eine 2 ist oder eine 3 oder eine 4 ist dann irgendwie so, ja, okay, kann man drüber streiten, aber das Band ist dir irgendwie schon so bekannt, von daher.
Die macht das Selbstbild halt nicht mehr so kaputt und korrigiert es auch nicht nach oben, also es soll jetzt gar nicht so arrogant klingen, so dem Motto, ja, ich wusste schon immer, dass es eine 1, nee, es geht gar nicht in diesen Noten zu messen, sondern es geht eher so darum, hey, das, was quasi zurückkam, so wie man da so aufgenommen wurde, wie man so den Eindruck hatte, okay, wie kommt man so quasi in der Klasse an und so weiter und so fort. Das ist halt viel wichtiger, als was für eine dumme Ziffernote da am Ende steht. So finde ich für mich persönlich. Andere sehen es natürlich anders und sagen, hey, das ist total wichtig für den Job, bla 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 und ich will direkt möglichst schnell eine Verbeamtungsstelle haben und deswegen ist es voll wichtig, welche Note da bei mir steht.
Ja, das sind die Leute, die ganz schnell eine Verbeamtungsstelle haben wollen, damit sie sich schnell wieder verstecken können und nie wieder Leistung irgendwie nachweisen müssen.
Das will ich jetzt nicht verallgemeinern für alle.
Ich schon.
Ich entschuldige mich bei meinen Kollegen.
Nee. Naja, Quatsch. War ein Scherz.
Nein, aber ich weiß, also
nur ja, einige von euch.
Manche haben ja auch so ein bisschen, sage ich mal, den finanziellen Druck, vielleicht das zu machen. Wir so im studentenmäßigen
Standard. Finanziellen Druck.
Ja, weil die Kids haben und so.
Ja, aber es steigt dein Gehalt so immens, wenn du Beamtenstatus wechselst? Ja, das
verdoppelt sich halt. Also wenn du eine feste Stelle jetzt hast.
Doppelt?
Ja, ja nein, gut. Nicht Beamtenstatus, aber wenn du jetzt eine feste, es geht ja darum, dass wenn du jetzt, sag ich mal, einen Kack-Abschluss hast
ja.
nach dem Ref, so, dann bewirbst du dich irgendwo.
Ja.
Und dann sagen die, hey, wir brauchen Biologie und Pädagogik. Wir schreiben aus. genau. Da gibt's schon mal keine Stelle. Nee, und die sagen dann, wir suchen Biologie, Pädagogik und wir laden bis, da gibt's dann so einen Schlüssel irgendwie so bis Listennummer 3 ein und 3 heißt dann irgendwie bis Note 2,0. Mhm. So, wenn du jetzt
aber. Ja, weil die anderen besser waren.
Genau,
Listennummer heißt, es gibt eine Liste von Leuten.
Genau, von 100 Leuten und sag ich mal.
Ja, und die Note, die auf bis Platz 3 gestellt wird, hängt davon ab, wie gut oder schlecht die anderen sind. Wenn jetzt alle super scheiße sind.
Nee, das ist nur deine Note. Das wird nicht.
Ach so, gar nicht.
Nee, es ist einfach nur diese 1, irgendwas wird verrechnet zu irgendeiner Nummer. Aber
ach so, das heißt, die sagen unter, wenn du jetzt irgendwie schlechter bist als Note korrekt. X, dann.
Laden wir dich gar nicht ein. Genau, das ist so ein bisschen diese harte Hürde, weswegen diese Endnote.
Ja, gut, da gehst du halt irgendwo in so ein Dorf, wo keine Lehrer sind und die laden auch Leute bis 4,0 ein.
Richtig, oder du gehst halt vorher hin in die Schule und kannst so, also nennt man so Initiativbewerbungen und sagst so, hallo, ich bin ein toller Typ, wenn Sie mich haben wollen, dann müssen Sie leider bis Listennummer 10 einladen. Weil das Problem ist, die Schule ist verpflichtet, selbst wenn die dich jetzt haben, weil so ein typisches Beispiel ist, du hast ein Referendar in der Schule, den willst du eigentlich behalten. Du siehst, dass er ganz gut ist, bla bla bla. So, macht aber ein Examen mit 3,0. So. Und du bist aber gezwungen, wenn du bis 3,0 ausschreibst, alle Bewerbungsgespräche zu führen bis 3,0. Weißt du, damit du halt nicht so dieses Inzucht-Ding machst und den Leuten Stellen versprichst und denen einfach geben musst, sondern du musst ausschreiben und musst alle einladen,
okay, das heißt, wenn die besser sind. 1000 Leute bewerben, musst du 1000 Gespräche führen,
tatsächlich,
obwohl du beim dritten schon weißt, vornherein eigentlich weißt, ja, ich nehme den.
Genau. Und deswegen ist es so ein Orga-Aufwand, weswegen Schulen eigentlich immer möglichst knapp ausschreiben wollen. Mhm. Nicht unbedingt, weil sie die Besten haben wollen, sondern allein, weil es nicht machbar ist, 10 Bewerbungsgespräche am Tag zu führen.
Aber ist denn dieses, ich kenne die Person und lass die halt in der Schule, ist das denn sowas Negatives? Also ich überlege gerade.
Nee, aber was meinst du genau?
Also dieses Inzuchtding zu sagen, halt, ja gut, ich habe jetzt einen Referendar, den nehme ich halt.
Nee, es geht eher um diese faire Wettbewerbschance für alle. Das ist doch so, wie wenn du als öffentliche Schule irgendwie ausschreibst und du musst dann die polnische Firma nehmen, auch wenn die irgendwie 17 Wochen Anfahrt, nein, das macht keinen Sinn, aber du musst halt den günstigsten Anbieter nehmen, weil du, keine Ahnung, weil es halt dieses Recht ist, keine Ahnung.
Richtig beschissen.
Ja, ich verstehe es ja auch immer nicht.
Hat in Berlin auch gut funktioniert.
Ich weiß nicht, es gibt bestimmt sinnvolle Gründe dafür, aber das klingt so, als wäre es nicht.
Ja, es gibt Leute, die versucht, so Inkompetenzen damit auszugleichen, weil Leute halt sonst nicht Entscheidungen treffen oder irgendwelche, weiß ich nicht, vielleicht auch potenziell Korruption irgendwie möglich wäre oder Vetternwirtschaft, bla. Aber es macht das Ergebnis halt nicht unbedingt besser.
Genau, es ist halt absolut kein Fokus auf Qualität dann im Prinzip, wenn du sagst, okay, ich muss jetzt künstlich eine Hürde einbauen, damit das nicht passiert. Ja. Jedenfalls, genau, ist das so. Und deswegen kann ich so ein bisschen dann verstehen bei Leuten, die, sag ich mal, Kinder haben oder die jetzt große finanzielle Verpflichtungen haben, dass sie dann sagen, okay, die Verdopplung des Gehalts ist mir relativ schnell wichtig und wenn du dann eine Kacknote hast, ist es nicht so easy.
Aber die Aussage wäre ja, die Verdopplung des Gehalts ist mir wichtig. Und ich möchte gerne irgendwo in der Nähe bleiben oder in eine bestimmte Region ziehen.
Da habe ich jetzt nicht so die Erfahrung, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie hart.
Also ich hätte es so verstanden, dass es halt irgendwie auch, es gibt halt theoretisch genug Stellen. Du musst halt im Zweifel akzeptieren, dass du irgendwo weiter weg.
Das geht, das ist, kommt immer ganz auf an, das sagt man immer so jetzt gerade, aber im Gymnasiallehramt ist es wohl nicht so. Wenn man immer so sieht, es gibt irgendwie 60.000 zu wenig Lehrer, beziehen die sich immer auf eigentlich Hauptreal, Gesamt und Förderschulen und sowas.
Aber das könntest du auch unterrichten?
Hm? An der Gesamtschule unterrichten und am Berufskolleg. Also ja. Mit unserer Ausbildung kannst du das.
Aber das ist dann auch so ein Kriterium, was man dann nicht bereit ist.
Die Frage ist, ob die nicht auch so hohe Schnitte haben.
Achso.
Weil die auch wählerisch sind, weil es auch gibt auch viele, die einfach an der Gesamtschule wollen. Also es ist nicht so, als wäre das der Abstellparkplatz. Nee, weil es klang
gerade so nach dem Motto, da sind viele Stellen offen. Oder da sind vielleicht noch
potenziell mehr Stellen offen. Achso, nein, genau. Ja, absolut.
Und dadurch ist vielleicht auch dann die Hürde geringer.
An der Gesamtschule sind auf jeden Fall mehr Stellen erstmal frei, aber was ich gerade eigentlich eher meinte, sind da Haupt- und Realschulen, weil gerade niemand, also gefühlt wenige Leute Abitur machen und sagen, cool, ich werde jetzt Haupt- oder Realschullehrer, weil man einfach das Gefühl hat, das ist eine Schulform, die irgendwie gerade abgebaut wird und die gar nicht so richtig gewollt ist und so. Und dann finde ich es auch schwer zu sagen, okay, ich studiere jetzt 6 Jahre und werde dann Lehrer vielleicht für eine Schulform, die es dann nicht mehr gibt.
Ich meine, wenn der Druck so groß ist, ne, unter der Bedingung, wenn du jetzt sagst, boah, ich muss jetzt auf jeden Fall die Kids irgendwie ernähren und ich kann nicht noch abends irgendwie noch irgendwie einen Nebenjob annehmen oder so. Dann, also, es klang ja so ein bisschen aussichtslos, aber es ist, also ich glaube, man findet ja irgendwie Mittel und Wege.
Das ist auch so meine Forschung.
Verkaufst du halt ein Organ oder so. Was sind dir deine Kinder eigentlich wert?
Genau.
Ja, okay, ich kann den Druck verstehen. Okay.
Ja, das ist halt so ein bisschen der Druck, der durch diese Note kommt. Aber ja, ich glaube, dass man, also so subjektiv von uns, mir gesprochen, was ich vielleicht auch, was bei dir vielleicht ähnlich ist, je weniger man sich irgendwie durch diese externen Noten, Druck und sowas irgendwie beeinflussen lässt, sich den selbst so zu Herzen nimmt, desto besser ist die Leistung im Prinzip so aus meiner Erfahrung bei mir. Das ist natürlich für andere anders vielleicht, aber ich weiß nicht, dadurch kann man irgendwie befreiter aufspielen und sich denken, hey, ich mache einfach die Sachen, die ich mache, so gut ich kann. Wenn dann die Leute das gut finden, dann gibt es auch eine gute Note. Wenn sie es nicht gut finden, dann haben eher die Pech gehabt, weil ich werde mich nicht ändern, weil ich habe das Gefühl, so läuft es ganz gut.
Ja.
Klingt so, als wäre man so lernresistent, darum geht es gar nicht. Es geht eher so um grundsätzliche Einstellungsdinge vielleicht. Weil ich glaube, es gibt immer eine Schule, die gewisse Qualitäten an bestimmten Lehrerpersönlichkeiten eher zu schätzen weiß als andere. Und da muss man halt gucken, wo man vielleicht damit landet.
Ja.
Yes.
Cool.
That's the story.
Ja.
Jetzt am 7. März noch die Prüfung und dann ist Ende Gelände.
Mhm. Krass. Dann verdreifacht sich dein Gehalt erst, verdoppelt sich dein Gehalt hoffentlich bald. Oder du ziehst irgendwie wohin auch immer.
Ich glaube, ich mache erstmal ein bisschen paar Monate Vertretungslehrer. So.
Why not?
Ja. Also, weil ich glaube, dass erstmal keine feste Stelle da ist. Erstmal so, mal gucken. Aber vielleicht gibt es auch irgendwo eine.
Wenn jemand das hört, der eine Stelle auszuschreiben hat für einen Lehrer der Biologie und Pädagogik, meint zu können, dann sagt Bescheid.
Aber nur in einer coolen Schule, ich bin wählerisch.
Ja. Nee, ich caste sie jetzt. Dieses Bewerbungsgespräch. Ja, hier. Sie bewerben sich bei mir. Genau.
Ihr Freund hat sich bei uns für Sie beworben hier im Podcast. Wir haben das gehört. Hier ist die Sprachnachricht. Hiermit unterschreibe ich.
Ja. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit für Lehrer, irgendwie ihre Fähigkeiten irgendwie, ja, irgendwie
auszubauen?
Ja, sowas so darzustellen nach außen hin. Also,
meinst du LinkedIn?
Mäßig, ja, ich weiß, dass LinkedIn irgendwie nicht die passendste Plattform vielleicht wäre, aber.
Nee, aber denkst du an sowas gerade oder an
was? Ja, also ich denke halt eher so ein bisschen abstrakter. Wenn du zum Beispiel eine gewisse, weiß nicht, eine Fähigkeit hast, wie du bist.
Olympiaschwimmer.
Du bist ein guter Sportler, du bist ein guter, weiß nicht, Designer oder du kannst gut programmieren oder du kannst gut was, weiß ich, sprechen und.
Sind das Soft Skills? Nee, das sind Hard Skills.
Also, oder du bist ein guter Tischler, keine Ahnung. Dann kannst du den Tisch fotografieren und sagen, hier ist mein Tisch, ich kann voll die ersten krassen Tische bauen und kannst so ein bisschen den Leuten halt nach außen zeigen, was du eigentlich kannst. Und das ermöglicht dir halt auch von anderen gefunden zu werden. Also weil du halt nach außen in deine Fähigkeit exponierst und
sagst. Leider nicht.
Das ist so ein Signaleffekt nach außen. Das ist für Lehrern wahrscheinlich eher schwierig zu sagen, hier, ich bin ein guter Lehrer, komm mal, weil.
Genau.
Das ist mein Portfolio, das habe ich geleistet, weil das ja eher so ein geschützter Raum im Klassenzimmer ist, den du nicht nach außen irgendwie tragen kannst. Deswegen habe ich gefragt, gibt es andere Möglichkeiten?
Ne, aber nur ganz kurz, um da einzuhaken, das ist quasi der zweite Schritt. Also den ersten Schritt habe ich gerade erklärt, mit diesem Listenverfahren, dann Note, bla bla bla. Sobald du aber eingeladen wirst, dann bringst du auch ganz normal eine Bewerbungsmappe mit und dann kannst du auch diese ganzen Urkunden, die du gesammelt hast und Tische, die du fotografiert hast, kannst du dann vorlegen. Das ist
quasi Suchen und Finden vorbei. Da hat man sich schon gefunden, ist zusammengekommen. Ich meine, den Schritt davor zu sagen,
den gibt's nicht.
Ich zeige ganz Deutschland oder ganz Europa, was ich ein toller Lehrer ich bin, indem ich was auch immer mache und irgendwie wo auch immer.
Nee, also das wäre mir nicht bekannt. Was halt so ein bisschen in die Richtung geht, ist eher manchmal noch, dass man so sagt, wenn irgendwie dass Schulleiter untereinander viel kommunizieren, so, das, weil die sich alle kennen. Und dass man da manchmal so hat, so, ey Günther, hast du gerade einen guten Referendar mit Bio-Englisch? Weil wir haben da voll den Bedarf. Und dann kann der sagen, ja, wir haben einen, der hat sich da und da voll ausgezeichnet. Ich vermittle dir den mal rüber. Dass sie sowohl sich auf dieser Ebene so die Referendare so ein bisschen zuschieben, so im positiven Sinne, also was ja irgendwie vielleicht ein Vorteil ist für die Referendare auch. Aber man, dass man selber hingehen kann und sagen kann, hey, guck mich an, weil ich habe das und das, ist eher dann nur so eine Initiativbewerbung, aber jetzt nicht irgendwas online.
Oder sowas oder wie, keine Ahnung, ich habe gerade überlegt, könnte man vielleicht so, so wenn du einen Unterricht planst, sagst du hier, das ist für die 7. Klasse Bio, was weiß ich, Thema XY. Das ist mein Unterrichtskonzept. Das sind meine Materialien. Könntest du die vielleicht auch öffentlich stellen, anderen bereitstellen, die sehen dann, boah, krass, der hat sich voll das geile Konzept überlegt. Muss ein bestimmt guter Lehrer sein. Also so vielleicht.
Ja, das wäre eigentlich ganz cool, wenn man es so gäbe. Also haben wir privat auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen.
Das ist nicht privat hier.
Das ist nicht privat. dass es ja mittlerweile auch so Apps gibt, die so ein bisschen in diese Richtung gehen oder so Startups, wie auch immer man das nennen möchte, die so ein bisschen darauf zielen, dass man Material irgendwie sharen kann, so ungefähr. Und theoretisch könnte man sich ja vorstellen, wenn man da so ein Rating-System hat, bla bla, so nach dem Motto, hey, das ist eine Klasse 7 Sexualkunde, 5-Sterne-Bewertung so. Ja. Und dass man dann vielleicht als Schulleiter oder als Gremium, die für Personalien zuständig sind, hingehen und sagen, hey, da ist irgendwie jemand, der hat irgendwie nur so krasse Unterrichtsmeinungen veröffentlicht, die anderen gut finden. Lass den doch mal einladen, so, ne? Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, weil du musst durch dieses Listenverfahren. Du musst ja gut, quasi.
Also die könnten dich anschreiben und sagen, hey, willst du dich bei uns bewerben? Wir schreiben was aus.
Genau, wir schreiben was aus. Und was hast du für einen Schnitt? Wir müssen wissen, bis wohin wir ausschreiben und so, so ein bisschen. Das wäre, also die versuchen schon so ein bisschen Steine solcher Sachen in den Weg zu legen, aber theoretisch wäre sowas irgendwie möglich wahrscheinlich. Ja.
Aber du könntest also auch keine Anreize bieten, sagen, hey, du ragst jetzt so krass raus, ich kriegst irgendwie doppeltes Gehalt.
Geht ja nicht. Nee. Du kannst, was du anbieten kannst in so Beförderungsstellen im Prinzip, dass du dann sagen kannst, hey, wenn du irgendwie, keine Ahnung, diese Qualifikation hast, dann kannst du auf irgendeine Funktionsstelle, so nach dem Motto, hey,
du kannst einen Stundenplan machen.
Richtig, ja. Ich wollte genau darauf hinaus. Du kannst voll gut mit Tabellen umgehen. Hier, mach doch Stundenpläne. Hey, du verdienst jetzt 150 Euro mehr im Monat und hast eine Scheißarbeit. Herzlichen Glückwunsch. Was kann ich für sie tun? Ja, keine Ahnung. Okay. Unverständnis dafür. Okay. Ja, keine Ahnung. Ist irgendwie nicht so der spannendste Karriereweg, wenn man das so nennen möchte.
Ja, ist halt anders als in anderen Bereichen, so ja. Was so die Möglichkeiten angeht und total. Die Flexibilität und
Total.
Ja. Weil das krasse Gegenbeispiel wäre jetzt, du bist irgendwie Sänger oder so oder Sängerin
und du kannst
einfach, du machst einfach bei YouTube ein paar Videos und wirst entdeckt und
TikTok.
Bist auf einmal ultra reich, weil du irgendwie Justin Bieber heißt und total viele Musikplatten produzierst.
Das ist das zweitmeist gedislikte Video der Welt.
Ja.
Ja. Das zum Lehrer sein. So gibt, glaube ich, sonst nichts Spannendes.
Sonst dieses Jahr? Steht sonst irgendwas Krasses an?
Dieses Jahr?
Ich meine, das ist jetzt bis März, bist du ja dann in dem Modus. Dann vielleicht Vertretungslehrer oder
genau, so. Genau, da muss man sich irgendwie bewerben, da muss ich schauen, was geht. Aber ansonsten ist ja erstmal noch nichts geplant, so großartig. Keine großen Umbrüche.
Umzug, Kind, irgendwas?
Alter, chill mal.
Was? Es muss weitergehen.
That's not the plan. Nee, ich habe da kein. Schönes Geräusch. Ich habe da keinen Plan.
Hast du gute Vorsätze fürs neue Jahr?
Auf gar keinen Fall.
Sehr gut.
Lass uns kurz über Silvester sprechen.
Por qué?
Weil wir schon seitdem nicht mehr gepodcastet haben.
Ach so.
Und wir zusammen Silvester verbracht haben.
Ja.
Und zu den Vorsätzen, finde ich, kann man ganz gut mit einsteigen. Mich haben so ein paar Leute auch wirklich so, auch mal Schüler so gefragt, hey, Herr Betzer, haben Sie irgendwelche Vorsätze für das neue Jahr? Und ich kam mir dann irgendwie so pseudo-deep vor, aber hab dann immer so geantwortet so, hä, nee, ich mache mir irgendwie so keine Vorsätze fürs neue Jahr. Ich kann mir doch jeden Tag irgendwie einen Vorsatz machen und das halt auch tun. Also,
ich freue mich, dass meine Augen...
Ja, ist halt in Ordnung, aber ich bin so, wenn ich jetzt denke, oh, das finde ich nicht cool, also angenommen, ich würde rauchen, so, dann würde ich mir doch von heute auf morgen denken, ja, ich habe keinen Bock mehr zu rauchen, dann höre ich jetzt auf zu rauchen und ja, ich warte doch nicht aufs neue Jahr, um zu sagen, hey, jetzt rauche ich nicht mehr. So, also ich weiß nicht, wenn ich irgendwelche Sachen ändern will, dann mache ich das. So.
Ja, klar.
Und deswegen, aber ich natürlich.
Nein, das war nur dieser Standardspruch so.
Ich weiß.
Vorsatz kannst du jedes Jahr, jeden Tag irgendwie.
Deswegen, das war ja auch so ein bisschen, deswegen mache ich das so pseudomäßig, aber irgendwie hatte da so keine Eigenschaften, wo ich sage, boah, die finde ich so ätzend, die will ich irgendwie abschaffen oder ich will jetzt unbedingt, keine Ahnung, surfen lernen oder so. Ja, das ist halt spontan. Also, entweder sag, also das nehme ich mir nicht für ein Jahr vor, weil ich habe dann immer so das Gefühl, dann kann man irgendwie. Hat einen Punkt, wo man enttäuscht sein kann, ja. So, weil man sich sowas, so ein Ziel setzt. Und es gibt vielleicht irgendwelche Umstände, die das irgendwie verhindern, die auch berechtigt sind. Und wenn ich da wirklich Bock drauf habe, dann kann ich das ja auch noch im März machen. Also, ne?
Ja, ja.
Wie diese Fitnessstudio-Anmeldung, die alle immer machen und dann tatsächlich danach immer wieder runtergehen.
Ich glaube, das ist mittlerweile ein Gerücht, nur ganz kurz.
Auf gar keinen Fall.
Ich war letztens im Studio.
Ey, bei uns platzt es aus allen Nähten.
Also genauso viel.
Weil du bei den Asis bist.
Ja, Asis sind halt konstant immer da. Fühl ich halt wohl.
Ja, nee, aber es war schon, also bei uns war es krass. Also, was wir hier gesehen haben, war, also, so ein Run war
ich
echt hart.
Ich das schon gesagt habe, ich glaube, das kommt halt einfach auch aus der Zeit so. Es bietet sich halt auch an, weil viele Leute haben halt auch frei, irgendwie 2 Wochen vor Silvester. Und bietet halt schon mal die Möglichkeit, irgendwie was ein bisschen nachzudenken, einfach mit sich selbst zu sein, ein bisschen runterzukommen, nicht den ganzen Tag irgendwie Action zu haben und dann merkt man, oh, ich bin eigentlich eine scheiß Person.
Ich bin eigentlich chubby geworden.
Das läuft gar nicht gut, das läuft nicht gut, das könnte besser sein und dann fängt man an und dann bietet sich es auch an. Also ich glaube, es ist einfach nur ein bisschen auch zeitbedingt und gar nicht so irgendwie neues Jahr, sondern wann kommt man sonst irgendwie mal zur Ruhe und kann über Sachen nachdenken?
Wahrscheinlich. Ja, und es ist ja schon so ein bisschen so ein spiritueller Cut, so ja, wenn man so ein Jahr aufs nächste, ne, ist irgendwie so eine dunkle Jahreszeit und irgendwie ist das ja, hat so ein bisschen ein paar Vibes. Ja. Du hast eine coole App mir mal gezeigt dazu.
Ja.
Willst du mal kurz davon erzählen?
Ja.
Ich habe auch gesehen, du hast sie.
Ich hab sie tatsächlich.
Cool.
Und es war aber, also es ist nicht daraus entstanden, dass ich sage, ich habe jetzt irgendwie Vorsätze, die anders sind als die, die ich sonst auch immer habe.
Brauchst du nicht rechtfertigen, du darfst auch cool sein und einen Vorsatz haben.
Aber was mir mal gefehlt hat, war so der Blick darauf, wie gut oder schlecht halte ich mich da dran. Also an meine Ziele, meine Vorsätze, wenn man so möchte.
Roboter Willi will wieder auf Effizienz trimmen, ich kenne das.
Und die App ist halt einfach super simpel und nur dafür gemacht, dass du.
Kannst du dir mal ganz kurz. Hashtag sagen, Werbung, keine Werbung.
Die App heißt Streaks. Und ist super simpel aufgebaut.
So wie Killstreaks bei Call of Duty zum Beispiel.
Ja, korrekt. Ich zeig dir mal ganz kurz einen kleinen Ausschnitt. Also ich habe hier so eine Seite.
Ich beschreibe, was ich sehe. Ich sehe einen orangenen Hintergrundbildschirm mit, darf ich das vor, ist privat?
Nö, kannst du ruhig sagen.
Okay. Wo dann so coole kleine weiße Kreise sind und darunter steht dann immer so, was das bedeutet. Zum Beispiel kein Alkohol trinken und dann ist da so ein Bierkrug, der ganz cool aussieht. Also ist irgendwie so vom Design her ganz schön.
Selber gewählt, also es wird vorgeschlagen, kannst aber nochmal modifizieren.
Mhm. Und dann sind da jetzt 10 Sterne unter diesem Bierkrug, was mir jetzt vermitteln würde. Willi hat 10 Tage kein Alkohol getrunken und das heißt, du klickst jeden Tag da drauf oder klickst du drauf, wenn du verkackt hast.
Ich kann dir das mal kurz demonstrieren. Ja. Also du wählst. Du sagst hier, ich möchte eine neue Aufgabe hinzufügen.
Mhm.
Dann gibt es verschiedene Aufgabentypen. Es gibt einmal positive Aufgaben. Das heißt, wenn du es erledigt hast, kannst du es selber abhaken. Mhm. Zum Beispiel, ich sage, ich will mir jetzt als Vorschlag, ich will Smoothie trinken. Aber jedes Mal, wenn ich einen Smoothie trinke, klicke ich da drauf und sage, ich habe einen Smoothie getrunken.
Könnte man auch sagen, so, ich will irgendwie Bewerbungen rausschicken und dann pro Bewerbung klickst du drauf.
Genau, wenn
so ein bisschen größere, krasse Sachen sind. Jeden Tag
eine Bewerbung rausschicken für die
nächste. Das kann ja auch jede Woche sein, oder?
Genau, du kannst auch sagen, ich hätte gerne zweimal im Monat, du kannst es komplett individualisieren, also du musst das nicht täglich machen.
Mhm.
Dann gibt es Aufgaben, die aus der Health-App kommen.
So, okay.
Oder aus.
So, geh 1000 Schritte am Tag.
Genau, sowas wie.
Das ist wenig, oder?
Genau, schlaf viel, geh viel, irgendwie Gewicht aufzeichnen, Blutdruck aufzeichnen. Also alle körperlichen Aktivitäten, die irgendwie so ein Smartwatch oder auch sein.
Ich muss gleich mal erklären, wie die Fitbit eigentlich den Blutdruck aufzeichnet.
Die Fitbit ist für den Arsch.
So. Kommen wir gleich zu.
Dann gibt es halt so sportliche Sachen, das halt ähnlich ist, sowas wie, du hast ein bestimmtes Workout gemacht, was zum Beispiel irgendwie hast du Yoga gemacht und dann guckt der automatisch aus deiner Yoga-App quasi, ob das, also du kannst alles miteinander verbinden.
Krass connected.
Ja, und dann machst du, okay, du hast Yoga erledigt. Also das sind so Sachen, die werden automatisch getrackt.
Hm. Ach, da musst du, okay, ich verstehe.
Das heißt, du musst es nicht, also zum Beispiel ich habe das mit Schlaf so eingerichtet, ich habe gesagt, ich will jeden Tag 8 Stunden pennen. Und wenn ich, mein Schlaf wird aufgezeichnet und die App zieht sich dann die Daten und wenn die merkt, okay, 8 Stunden sind erreicht, dann hakt es als erledigt ab, wenn ich dann halt auch nicht.
Ja, Sachen
muss ich gar nicht tracken.
Weil das würde mich, glaube ich, ein bisschen zu sehr nerven, wenn ich nach jedem Aufstehen dann erstmal klicken müsste, so, ja, ich habe geschlafen.
Ja, genau. Das heißt, ich habe das komplett automatisiert im Hintergrund laufen. Ich muss nur darauf achten, dass ich die Uhr beim Schlafen trage. So.
Hey, welche Uhr?
So, dann gibt es so Zeitaufgaben, also da kannst du halt hingehen und sagen, ich möchte halt eine bestimmte Anzahl an Minuten, Stunden eine bestimmte Aufgabe erledigen.
Das ist dann so ein Timer, drückst du drauf, dann läuft der Timer und dann kannst du beenden und kannst du sagen, ich habe eine Stunde Yoga gemacht.
Genau, zum Beispiel irgendwie lesen, eine Sprache lernen, Instrument üben, ne? Wo du halt sagst, okay, ich mache das vielleicht irgendwie eine halbe Stunde am Tag und dann machst du es an, dann wird es getrackt, wenn du fertig bist, dann.
Hast du da auch gleichzeitig so einen Timer drin dann?
Ja, genau.
Ja, voll cool.
Und letzte Kategorie, und das sind die ich auch viel nutze, sind die Nicht-Aufgaben, also etwas nicht tun, zum Beispiel kein Alkohol trinken, kein Kaffee trinken.
Aber wie unterscheidet sich das von den positiven Aufgaben?
Die fangen halt quasi als erledigt an. Und nur wenn du dagegen verstoßen würdest, dann müsstest du es anklicken. Wenn ich jetzt zum Beispiel gleich Bier trinke, müsste ich einmal sagen, okay, ich habe Bier getrunken.
Okay, das heißt, du musst jetzt nicht jeden Tag anklicken, ich habe wieder kein Alkohol getrunken.
Genau, also schon bei so Kaffee und Alkohol und bei Gluten, ja, in dem Fall, habe ich gesagt, okay, ich check das halt negativ und nur dann, wenn ich dann gegen verstoße,
habe ich dann. Jetzt, wo ich gerade sehe, du hast noch, also du hast jetzt, ne, den Punkt irgendwie kein Kaffee noch und wie ist es mit Gewicht aufzeichnen?
Es gibt ganz viele Apps, also meistens diese Ernährungstracking-Apps oder auch es ist so einfach Gewichtsaufzeichnungs-Apps, die dann irgendwie mit deiner Health-App verbunden
sind. Was quasi eine bessere Tabelle ist, so ungefähr.
Wo du einfach nur ich kann es immer kurz zeigen, ich nutze jetzt aktuell die hier. Mhm. Die unterscheiden sich in der Regel kaum.
Ja.
Und dann sagst du einfach hier plus neuer Körperwert eintragen.
Gewicht. Dann wiegst du dich im echten Leben. Du stellst nicht auf dein Handy, dein Handy ist noch keine coole Waage.
Leider nicht.
Nee. Okay.
Und es gibt auch Wagen, die sind dann damit gekoppelt und die tracken. Okay. Aber ich habe einfach 0815 15 Euro Waage vom Saturn gekauft.
Ja.
Und dann trage ich es halt morgens ein und dann ist es erledigt. Dann zieht die App, diese Streaks-App, sich das aus der Health-App und sagt, okay, alles klar, Gewicht markiert, erledigt.
Das ist ganz cool. Ich mag so Hub-Ideen.
Ja.
Also in dem Sinne, wenn man dann sagt, okay, ich kann da jetzt alles drin bündeln, damit ich nicht in 17 Apps irgendwie gehen muss, sondern ich kann dann da reingucken und dann ist irgendwie, sieht man das.
Ja.
Und es führt einem halt so ein bisschen vor Augen.
Es ist halt so ein, ein bisschen Ansporn auch.
Ansporn und Belohnungssystem auch so ein bisschen.
Voll, es ist wie so Gamification hoch 1000. Ja. Zum Beispiel bei den Workouts ist es so, ich habe gesagt, ich will irgendwie 8-mal im Monat irgendwie Sport machen.
Und wissen die Leute, was Gamification ist?
Ja.
Okay.
Erklär es mal.
Ja, okay. es geht so ein bisschen darum, dass man sagt, okay, man kann Dinge im Alltag oder alles Mögliche kann man im Prinzip gamifizieren. Also so anlegen, wie als wäre es eben ein Spiel, nach dem Motto, hey, du bist heute pünktlich zur Arbeit gekommen, dann, weiß ich nicht, kommt vielleicht aus so einer App Applaus und so ein bisschen Jubel und dann wirst du von deiner App gefeiert, dass du das irgendwie matterst und kriegst, theoretisch könnte man das dann so weit treiben bis hin zu dem Punkt, wo man sagt, okay, weiß ich nicht, wenn du immer zur Vorsorgeuntersuchung gehst, kriegst du einen Gutschein von deiner Versicherung als Belohnung dafür, dass du diese Aufgabe 3 Jahre lang erfüllt hast und so weiter, wie so Questbelohnungen, bla bla. Also so ein bisschen, eigentlich Belohnungssystem triggern durch Erledigen von bestimmten Aufgaben.
Ja, und hier ist so, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie, du hast irgendwie, weiß nicht, dein Ziel erreicht, du hast 8-mal im Monat trainiert, dann im nächsten Monat schaffst du irgendwie vielleicht irgendwie nicht die 8 und bist kurz davor und sagt dir das Ding, hey, dein längster Streak war bisher 8-mal, willst du nicht versuchen, das nochmal zu knacken?
Oder? Bist du gestorben oder welche Ausrede ist deine?
Ja, genau, also da kriegst du halt so ein bisschen Erinnerung und was ich mal gelesen hatte zu dem Thema war, wenn du Gewohnheiten entwickeln möchtest, zum Beispiel wie viel schlafen oder halt irgendwie auf Sachen verzichten oder Sachen halt irgendwie zu dir nehmen.
Darf ich eine These aufstellen? Ja. Dann war die Aussage so, mach das 2-3 Monate und danach musst du es nicht mehr tracken, weil dann ist es quasi normal für dich und dann brauchst du gar nicht mehr hinterher sein.
Genau, es dauert mindestens wohl 6 bis 8 Wochen. Also kommt halt ganz gut hin, dass du halt das irgendwie automatisch dann, also Automatismus dann übergehst und das dann einfach erledigst, irgendwie als wäre es halt nichts. Und so eine App kann halt dabei helfen, sowas zu entwickeln, weil du halt eine gewisse Zeit lang irgendwie auch erinnert wirst, so nach dem Motto, hey, du wolltest doch heute noch das und das erledigen, hast du es schon? Hast du es nur vergessen einzutragen? Und das ist halt so ein schöner Layer nochmal also es gibt bei Android, aber auch Apple gibt es ja immer so Apps, die dann bestimmte Sachen tracken für dich, also diese Werte beinhalten, das heißt dein Körpergewicht, deine Aktivitäten, dein Schlaf, was auch immer. Nur macht die App halt an sich nichts. Die ist einfach nur eine Datenhalde.
Und quasi im fancy Layout.
Genau,
sich, ne? Also die macht ja halt irgendwas Schönes.
Eine Grafik an, wie sich dein Gewicht jetzt entwickelt hat über die letzten Jahre, aber auf der Basis passiert erstmal nichts. Du kriegst keine Vorschläge, du kriegst keine Verbesserungsideen oder
keine Werbung, sagt dem Motto, hey, du willst abnehmen, dann nimm doch hier diese Diätpillen oder so.
Ja, also das passiert einfach nichts. Ja. Und die App ist halt wie so ein Layer da drüber, der halt sagt, ich nehme die Daten und mache daraus irgendwie Aufgaben oder ich mache mir selbst halt Aufgaben aus den Daten und gucke, wie ich die dann erledige oder eben halt auch nicht.
Genau, wie du gerade sagst, ich finde, das wirkt so wie so eine App, wo man noch so weiterspinnen könnte, wo man noch coole Sachen machen könnte, so im Sinne auch Gamification, dass man sagt, okay, hey, wenn du irgendwie dir ein Ziel gesetzt hast und hast 50 Mal das gemacht, dann kann man sich auch selber vielleicht so Belohnungen programmieren, so nach dem Motto, du sagst dann, hey, wenn ich es schaffe, 10 Tage oder, das wäre ein bisschen billig, wenn ich irgendwie schaffe, jetzt 5 Wochen kein Alkohol zu trinken, dann erlaube ich mir, sage ich mal, dann lege ich mir jetzt 10 Euro zur Seite und kaufe ein Yps-Heft oder irgendwas. Ne, dann belohne ich mich mit irgendeiner Sache und das hinterlegst du quasi schon als Belohnung dafür, damit du dann in 5 Wochen, wenn du es vielleicht schon vergessen hast, erinnert wirst, dann ploppt dieses Fenster irgendwie vielleicht auf und dann heißt es so,
ich hab voll die geile hey. App, für eine Bank, die Idee für so eine Banking-App.
Ja.
Das ist ein Banking-Feature, wo du, wirklich, wie du es gerade beschrieben hast, wo du sagst, du legst halt jeden Monat irgendwie Geld zur Seite, das Geld ist einfach geblockt. Kommst, die App schaltet das Geld nur frei, wenn du jetzt deine, sagen wir, 100 Kilometer gelaufen bist, wenn das dein Ziel war. Ne?
Oder wenn irgendwie du einen harten Code eingibst, weil irgendwie du es dringend brauchst, ja, und sonst so verhungerst. Ja,
Emergency.
Ja, ja, genau. Ja.
Aber das auch nur, wenn dein Konto leer ist.
Genau.
Und, ja. Ja, das stimmt. Also man könnte echt noch viel draus machen. Da könnte man jetzt sagen, ja, ist das nicht irgendwie komisch, so ein Belohnungssystem einzuführen? Weil sind wir nicht selbst gesteuert, bla. Ich denke, dein ganzes Gehirn ist ein Belohnungssystem. Du tust was und du wirst belohnt, indem irgendwelche Endorphine ausgeschüttet werden. So. Und eigentlich ist das der gleiche Mechanismus, nur halt outgesourced. Ne? Du musst nicht komplett dich selbst rumkümmern, sondern eine App hilft dir dabei. Das war total lustig. Letztens saß ich in der Bahn mit einem Arbeitskollegen, der ist schon ein bisschen älter. Und wir unterhalten uns häufig über so Dinge, die.
Also 30?
Nee, so Mitte 50, Ende 50. Und also damit würde ich einfach sagen, das ist eine andere Generation,
klar,
der hat einen anderen Blick auf Smartphones und alles. Und er sagt dann, wir unterhalten uns oft über Themen, wo wir sagen, ja, warum ist man da so wertend oder warum ist man da irgendwie so voreingenommen bei manchen Dingen? Das können politische Themen sein, aber auch so was wie sollte eigentlich unsere Wirtschaft funktionieren in mancher Hinsicht. Ne? Und dann haben wir oft so einen kritischen Blick auf andere und sagen, hey, warum ist man da irgendwie so seltsam drauf? Warum verpönt man Sachen? Oder? Und als ich ihm dann von der App berichtet habe, weil er irgendwie auch so neugierig gefragt hatte, was ich da so gerade mache und bla. Also App gesteuert, ja. Also Leben ist also
dein App Leben ist App gesteuert, ja.
Ich sag, das ist überhaupt nichts Negatives zu sagen, aber ich mir dachte, ja, klar, es hilft mir doch dabei, so wie viele andere Dinge halt auch. Wo ist das Problem?
So wie war das so? Nur ganz kurz, so wie ein Beispiel, so, ja, dein Essverhalten ist Kochtopf gesteuert. So, das ist halt irgendein Werkzeug, das in der Küche dir hilft, dein Essen zuzubereiten, ist halt die App irgendein Werkzeug, das dir hilft, irgendwas in deinem Tagleben so zu machen.
Aber für ihn war das erstmal so belegt als, warte mal, du gibst da irgendwie ein bisschen deiner Souveränität, deiner Freiheit oder deiner Eigenbestimmung irgendwie ab an so ein Ding. Ja, weil es Dinge für mich erledigt, die ich mich kümmern möchte. Mhm. Ich will nicht jeden Tag irgendwie selber sagen müssen, ich habe jetzt mein Gewicht aufgezeichnet und das Ding das automatisch macht.
Machen doch auch ganz viele mit Geld und so, ne? Dass sie sagen, hey, ich will irgendwie zum Bankberater oder keine Ahnung was, ich habe Lust, mich so in diese Materie reinzuarbeiten, habe ich das Know-how nicht. Ich will jemand, dass mir jemand diese Funktion abnimmt. Klar, das sind andere Menschen oder Steuerberater oder keine Ahnung, was man da alles für Funktionen hat.
Nimm den Bauern, ne? Hast du Bock, deine Kartoffeln selbst anzupflanzen?
Ja, genau.
Nee, hast du nicht, deswegen lässt du es halt einen Bauern machen und zahlst ihm Geld für die Kartoffeln am Ende. Über einen Supermarkt, weil du nicht mal Bock hast, zum Bauer zu fahren, weil du jemanden dafür bezahlst, dass er alle Sachen in einem Haus irgendwie aggregiert und du nur noch in dieses Haus
gehst. Richtig, oder es gibt mittlerweile auch Supermärkte, die liefern die sogar das Essen nach Hause und so. Ne? Das heißt, du hast im Prinzip Menschen, die auch diese Aufgaben erfüllen und ob es jetzt ein Mensch ist oder eben die App, also jetzt in diesem Gleichnis, möchte man fast sagen, ist es ja irgendwie egal eigentlich, weil beides sind im Prinzip dann, so ganz böse gesprochen, nur Werkzeuge, die dir dein Leben irgendwie einfacher machen. Ja. Also so, ne, soll es jetzt bei Menschen nicht, also soll nicht heißen, dass die.
Nee, aber du
persönlich
kaufst eine Leistung ein
von
jemand anderem.
Ja, genau, das klingt besser. Leistungen sind quasi Leistungen, die für dich erbracht werden.
Ja. Und ich habe für die App habe ich auch Geld bezahlt. Ne? Die habe ich auch gesagt, okay, da sitzen Leute, die das entwickeln, die das programmieren und klar könnte ich jetzt sagen, nee, warum sollt ihr für Geld zahlen? Aber es ist auch eine Leistung, wie jemand, wenn der an der Kasse sitzt und deine Sachen scannt. Oder wenn jemand dein Wasser dir nach Hause bringt, ist es genauso eine Leistung. Und es ist einfach nur ein Austausch von Wert gegen Wert.
Ja. Ja, klar.
Und von daher,
ich
war nur überrascht, weil er so in dem ersten Moment so, ja, und so App gesteuert. So, hä, wie denn sonst? Soll ich einen Zettel und Stift nehmen?
Oder? Ja, oder was mir auch noch einfällt dazu, ist ja auch so ein bisschen, dein Schlaf ist Wecker gesteuert. So, ne? Die Leute schlafen ja nicht, schläfst ja nicht aus, sondern du hast ja ein Gerät, also hast du ja auch schon vor ein paar Jahrzehnten und vielleicht sogar
Jahre. Früher gab es einen Job, da hat jemand an deinem Fenster geklopft. Kein Scheiß.
Was?
Ja, es gab früher einen Job des Weckers.
Ich habe nie drüber nachgedacht.
Also ich habe das mal, ich war so Bullshit, aber ich habe das mal irgendwo gelesen. Es gab früher, also es gibt auch so Bilder von einem Typen, der bei so Wohnhäusern, wo Leute in mehreren Etagen wohnen, hat er so einen langen Stab mit so einem Dongel vorne dran, wo
er
so ein bisschen, und da hat er in den Fenster geklopft, um Leute zu wecken zu einer bestimmten Zeit.
Krass.
Also, cool wäre es, wenn wir jetzt jemanden hätten,
das
recherchiert.
Aber, Social Media Praktikant, ey.
Aber ja, können wir mal nachgucken. Aber Ja, also
das ist ja krass. Ja,
mittlerweile hat man so ein Gerät, was einfach klingelt und das ist mittlerweile nur das Handy meistens.
Genau, nee, ich wollte, genau, was ich damit aber so ein bisschen sagen wollte, dass wahrscheinlich er in seiner Generation aber auch schon immer einen Wecker hatte. Klar. So, ne? Also, und jetzt nicht als Mensch, sondern als Gerät, den man aufgezogen hat und so. Und das ist ja nichts anderes, also das Ding halt mit Strom funktioniert, das andere Ding hat man selber aufgezogen, keine Ahnung, aber es ist halt ein Gerät, das einem den Alltag irgendwie verändert, vereinfacht. Wo man, glaube ich, aber trotzdem bei allem Positiven, wie bei allem immer, auch sich kritisch hinterfragen muss und sagen muss, okay, ist das jetzt irgendwie nötig und wie viel will ich jetzt da reinstecken? Aber es ist ja genau das Gleiche wie menschliche Jobs, die man hinterfragt und man sagt, ne, ey, muss ich jetzt irgendwie das Essen mir liefern lassen oder nicht? Ja. Oder keine Ahnung, das sind alles ja so Faktoren, die man irgendwie immer kritisch hinterfragen soll. Nicht nur, weil es auf einmal übers Handy läuft. Ja, das ist kein Argument, also finde ich kein Argument. Ja. Allein an sich so.
Finde ich auch. Aber es, man neigt halt dazu, ne? Mhm. Ab und zu mal sagen, ja, oh, mit deinem Handy immer, ne? Ja, weil es halt also auch negativ belegt ist teilweise.
Genau. Ob du jetzt dein kannst ja auch dein, theoretisch, alles, was du drin machst, kannst du ja auch in einem haptischen, ich will jetzt keine Marke nennen, so Lederbüchlein, so, ne? Dann kaufst du irgend so ein cooles Büchlein und machst jeden Tag, ich wiege gerade so und so viel. Und dann machst du das jeden Tag wie so eine Art Tagebuch und hast du deine Daten da aufgeschrieben oder machst einen Strich für jeden Tag, den du keinen Alkohol getrunken hast.
Ja.
Dann wird ja auch keiner sagen, ach, du immer, also ne, das ist, du bist ja völlig verrückt, sondern dann ist eher so, hey, irgendwie ein bisschen komisch, aber okay, mach halt. So. Ja. Und da sind die Leute irgendwie kritischer.
Ja, weil es halt zum gewissen Grad auch Sachen automatisch macht, ne?
Ja, vielleicht.
Also vielleicht deswegen.
Ja, vielleicht, wenn es so weit geht, ja, vielleicht.
Ja, zum Beispiel bei den
ganzen Bewegungen. Ich meine, wenn die Gedanken von denen so weit gehen, oder ich glaube, viele sehen einfach nur das Handy und denken sich, ja, okay, Handy. Ja. Aber, ja.
Ja, es ist halt eine gewisse Angst auch da, dass halt das Handy immer mehr Sachen für einen übernimmt. Und man sich selbst so ein bisschen löst. Also
aber auch da wieder, also ne, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen extrem, aber ganz früher musste sich jeder sein Essen selbst besorgen, irgendwie, ne? Ja. Jagd sammeln, anbauen, keine Ahnung, irgendwie. Und dann kam irgendwann sowas wie Bauern und dann hast du irgendwie, ne, Leute, die halt Essen, die einen Job genau übernommen haben, die dir das irgendwie vereinfachen, dass du dich auf was anderes konzentrieren kannst. Mhm. Und in diesem Zeitpunkt, hat man wahrscheinlich auch gedacht, jetzt verliere ich den Skill, mir Essen irgendwie zu besorgen, weil das jetzt andere übernehmen. Ne? Deswegen kann nicht vielleicht jetzt jeder mehr Kartoffeln anbauen, was weiß ich nicht. Ja, und das ist ja nichts anderes da. Natürlich hat man irgendwie, also ich finde die Sorge ja berechtigt, dass man sagt, okay, weiß ich nicht, so wie das keiner mehr richtig Bücher liest oder auch, vielleicht auch auf dem Handy auch nur noch so kurze Artikel liest, dass man irgendwie dann die Fähigkeit verliert, lange Texte zu lesen, weil irgendwie alles runtergekürzt ist und keine Ahnung was. Das kommt halt in der heutigen Zeit, aber das kann man kritisch hinterfragen. Man kann ja auch irgendwie Gegenbewegung machen, aber es ist erstmal was, was erstmal so ist.
Ja.
Und damit muss man irgendwie möglichst konstruktiv umgehen, aber jetzt nicht alles verteufeln und sagen, ja, okay, das Handy macht das jetzt automatisch. Jetzt kannst du ja gar nicht mehr, kannst du etwa nicht mehr selbstständig deine Kalorien zählen. Ja, hast du vorher auch nicht gemacht. Also was? Wo ist den Skill, den du verlierst? Und ist es überhaupt so schlimm, dass man den eben nicht mehr selber kann? Wenn irgendwann die große EMP-Explosion kommt und alle Smartphones kaputt sind, müssen eh alle nochmal gucken, okay, was geht eigentlich? Und
wie können wir jetzt wieder überleben?
Ja. So, das ist ja auch mal das Argument so, was, wenn man dir jetzt dein Handy wegnimmt und alle PC und Internet abnimmt? Ja, sorry.
Ich richte ja mein Leben nicht darauf aus, auf alles gewappnet zu sein. Dann bräuchte ich auch einen eigenen Atombunker. So
exakt.
Genommen, weil
lass mal so geil, lass mal so Horter werden, die irgendwie so 18 Dosen Ravioli irgendwo rumstehen haben und für alles vorbereitet sind.
Gibt es auch glutenfrei?
Ich weiß nicht, ob es auch glutenfree Ravioli gibt. Müssen wir mal schauen.
Ja, aber das ist dann so, das finde ich so interessant. Dann kommen so Argumente, die dir so zum eigenen Leben gar nicht passen. Wenn jemand sagt, ja.
Zu dem, der das sagt,
ja, genau, wie du gerade gesagt hast, ja, du musst auf alles, also nach dem Motto, aber was passiert dann? Dann bist du, da kannst du ja gar nichts mehr. Ja, aber. Richtest du dein Leben immer danach aus, für alles gewappnet zu sein, alle Lebenssituationen, alle möglichen Ereignisse der Zukunft irgendwie zu antizipieren und darauf vorbereitet zu sein?
Gleich denk immer an I Am Legend.
Warum jetzt? Warum in dieser einen Sache? Nur um irgendwie einen Punkt zu haben.
Exakt. Das ist nur so nach dem Motto, es gibt eine Sache, an die ich mir vorstellen kann, also kann die ja eintreten, also hast du ein Problem. Dass diese Wahrscheinlichkeit
0,001 ist. Ich sag dir, was dein Problem in der Zukunft sein könnte. Bezahl mich dafür. Nein,
ja,
werd Anwalt.
Ja, es ist finde ich ganz gut, ja. Das ist, ja.
Ja. Ich finde es viel charmanter, Gespräche zu führen, wenn Leute irgendwie eher positiv und mit Lösungen kommen, statt mir irgendwelche Probleme aufzuzeigen, die unwahrscheinlich sind und für die man auch keine Lösung wo die Lösung nichts wert ist.
Ja, es ist ja das ganz anderes, sich dafür zu interessieren, zu sagen so, hey, Willi, machst du nicht ein bisschen Sorgen, dass du die und die Sachen dann vielleicht ein bisschen zu sehr auslagerst, nicht ein bisschen komisch?
Ja, aber warum?
Ich finde es schon in Ordnung, so das erstmal nach dem Grund zu fragen, weil für viele ist das, glaube ich, einfach sehr weit weg, dass sie sich das gar nicht vorstellen können und dann auch vielleicht gar keinen positiven Punkt haben. Aber ich finde, man kann ja schon in der Art und Weise, wie sowas gefragt wird und Mimik, Gestik und so weiter passiert, da kann man ja schon merken, okay, ist das jetzt gerade ein echtes Interesse oder ist es ein, hey, ich will dir sagen, dass du, was du machst, schlecht ist und das, wie ich es jetzt mache, richtig ist. Und ich finde es einfach nervig, wenn Leute so mit ihrer eigenen Meinung über andere drüber stülpen wollen und nicht irgendwie da echtes Interesse erstmal zeigen, die Gründe für sich von dir anhören, dann sagen, hey, aber wie ist denn mit dem und dem Punkt? Ist das nicht so, dann kannst du sagen, ja, den Punkt stimmt, den sehe ich. Mir ist es aber trotzdem wert, das so zu machen. Das ist aber, ich kann das verstehen, dass du es vielleicht anders machst, weil so und so.
Ja, weil, dass ich halt irgendwie, also gerade, wenn man sich so unterhält, Smalltalk macht, ist es völlig okay. Dann nimmst du deine eigenen Sorgen, die irgendwie aufkommen, die du nicht so wirklich begründen kannst, und projizierst sie auf die andere Person und sagst, ja.
Was aber auch schon nervig ist.
Ja. Aber ist gerade noch okay. Im beruflichen Kontext ist es voll anstrengend und überhaupt nicht produktiv, weil du oft dann erstmal ein Gespräch führst, um der Person zu helfen, herauszufinden, was eigentlich die Sorge wirklich ist und was der Grund dahinter ist und wie da irgendwie der Zusammenhang ist.
Ob das quasi eine begründete Sorge ist oder ob es einfach nur so ein, ich müsste jetzt sagen, dass das meine Sorge ist, aber ich reflektiere diese Sorge gar nicht. Das
entspricht nicht meiner Gewohnheit. Ja. Oh, ich muss jetzt sagen, dass das böse oder schlecht ist.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Und verschwendest total viel Zeit, wenn die Person von vornherein sagt, hey, ich habe drüber nachgedacht und da sind die Punkte und da ist wirklich etwas, was irgendwie Gefahr sein könnte und auch nicht nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,001%, sondern mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 50%. Lass uns das Problem vorab irgendwie lösen, dann kannst du ganz anders damit umgehen.
Ja, total. Ja,
und das ist ein Skill, der echt viel wert ist, weil du echt viel schneller bist. Was aber erfordert, dass die Person sich vorher Gedanken macht. Ein bisschen Arbeit reinsteckt, bevor es einfach so ein Bauchgefühl-Ding ist, was irgendwie eigentlich oft mit eigenen Wertevorstellungen irgendwie zusammenhängt.
Ja, und ich finde, das ist wieder so ein Faktor, der auch wie immer mal so, also was halt immer so ein Riesenwort ist, aber so was mit Empathie auch irgendwie einhergeht, dass du sagst, okay, ich kann den anderen gerade in dem, was er tut, wahrnehmen und kann mir kurz überlegen, wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn jetzt jemand anders, wenn ich gerade eine coole Idee erzähle und die Antwort ist, ja, nee, das ist ja voll doof, was du machst. Oder versuche ich vielleicht erstmal zu fragen, warum das so ist. Und dass man so ein bisschen die eigene Vorgehensweise einfach mal zwischendurch hinterfragt, einen Schritt zurückgeht und sagt, ist es jetzt nötig, dass ich jetzt sofort irgendwie negativ auf irgendwas einschlage? Oder höre ich es mir erstmal an? Bin ich erstmal positiv, weil irgendwie scheint es dem anderen ja irgendwie gut zu tun. Und dann gucke ich erstmal, okay, dann ist es erstmal so.
Oh, ja, und was halt an der Stelle auch dann zum einen die Fähigkeit, sich dann in die Person irgendwie aber nur ein bisschen. Max gießt mir ein bisschen Wasser ein, das ist total lieb, weil gerade irgendwie merke ich, dass meine Erkältung immer wieder zurückkommt.
Brauchst du irgendwas, soll ich dir irgendwie mal so Bonbon oder irgendwas holen?
Ja, Bonbon wäre nice, aber kein Stress.
Fuck, ich glaube, ich habe gar kein Bonbon. Komm, mach mal weiter.
was ich sagen wollte, ist, zum einen die Fähigkeit zu verstehen, was geht der anderen Person vor, und dann der zweite wichtige Punkt ist, die Fähigkeit zu haben, sich dann selbst auch von der Situation zu lösen, also sich nicht vorzustellen, wie es wohl wäre, die andere Person zu sein und zu sagen, okay, auch wenn ich die eine Sache, zum Beispiel das Track von gewissen Daten irgendwie total albern finde, ich versuche jetzt nur, die andere Person zu sein, betrage das null auf mich, und dann einfach zu schauen, hilft es der anderen Person in ihrer individuellen Situation gerade weiter oder nicht. Und ich glaube, das fällt vielen dann auch schwer, weil man überträgt das dann direkt auf sich, wenn man dann hört, oh, da isst jetzt jemand kein Fleisch mehr. Oh, Kaugummi ist auch gut, danke.
Das ist das Einzige, was ich habe. Ich habe natürlich kein Wort verstanden, was du gesagt hast, aber ich stimme dir zu. In allen Punkten.
Wenn jetzt zum Beispiel eine Person sagt, ich esse jetzt irgendwie kein Fleisch mehr oder ich mache jetzt jeden Tag irgendwie Sport, dann muss man das nicht sofort auf sich selbst übertragen und sagen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt jeden Tag Sport, sondern einfach das so komplett zu trennen, das fällt vielen, glaube ich, auch schwer. Und dann fängt man an, auf sich alles zu übertragen und sich vorzustellen, oh, wenn ich jetzt jeden Tag laufen müsste, das wäre viel anstrengender als mein Leben sonst. Nee, das finde ich doof.
Aber ich finde, selbst wenn man wüsste in dem Szenario, dass der andere das eh nicht durchzieht. So nach dem Motto, hey, weiß nicht, du erzählst mir total enthusiastisch, ich trinke keinen Alkohol mehr. Natürlich kann ich hingehen und sagen, ja, machst du eh nicht, voll scheiße. Oder ich kann sagen, hey, coole Idee. Also ich drücke dir die Daumen bei dem, was du tust.
Ich könnte sagen, hey, ich habe die letzten 30 Tage noch gar nicht.
Auch wenn ich dir das alle zwei Wochen sage, aber diesmal schaffst du es. Ich glaube ganz fest an dich.
Das wäre ja auch schon ein Teilerfolg, wenn man die Abstände
vergrößert. Also genau, vergrößert ist der Punkt, genau.
Ja. Wäre auch schon mal cool.
Ja, absolut.
Aber und das zu bewerten, ob man sich gesteigert hat oder nicht, geht ja nur daran, wenn du weißt, ob du die Abschäfer. Also, wenn das immer so. Aber da habe ich es letztes Mal getrunken. War ich für einen Monat oder was? Doch vor zwei oder doch letzte Woche? Keine Ahnung. Ja? Ja. Also, die eigene Erinnerung ist ja auch an der Stelle super beschissen. Ich weiß nicht mehr, was ich gestern gegessen habe.
Liegt für mich im Alkohol.
Vielleicht. Was hast du gestern gegessen?
Oh, Scheiße. Kommt sowas doch nicht. Spaghetti.
Ja, okay.
Tatsächlich. Finde ich spannend. Also ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt so in Kommunikation, dieses, welche Erwartungen übertrage ich in das Gespräch von mir? Kann ich so ein bisschen mich von mir selbst distanzieren? Kann ich den anderen irgendwie, was in mir gibt mir jetzt das Gefühl, den anderen irgendwie in seiner Art kritisieren zu müssen oder erstmal kritisch zu sein? Warum kann ich nicht einfach erstmal offen und positiv sein? Besonders, weil es ja oft auch eben um so Themen geht, die jetzt nicht die Welt bewegen. Also wir reden jetzt nicht über, keine Ahnung, UN-Sicherheitspolitik, wo man halt irgendwie harte Meinungen hat und dann irgendwie Menschenleben davon abhängen, sondern es ist einfach meistens so Alltags-Smalltalk, so, ja, scheiß drauf, Fitbit ist halt scheiße.
Das ist übelst scheiße.
Warum?
Weil die nicht zulassen, dass du deine Daten, die mit Fitbit aufgenommen werden.
Vielleicht kurz für die Leute, die nicht die Folge 12 gehört haben, wo du erklärt hast, dass du jetzt Fitnessmodel wirst und einen coolen Fitbit-Tracker hast.
Ja, hatte.
Genau, das ist einfach so ein Armband-Ding, was mit einer App connected ist, was Schritte zählt, Schlaf analysiert, also so ein bisschen Schlafrhythmus analysiert und wo generell Bewegungen so ein bisschen
genau, getrackt wenn du auch so, wenn du laufen gehst, trackt das deine Distanzen. Okay. Also
so ein Fitness-Tracker, genau. So ein Standardding, ja.
Und deren Konzept oder deren Hoffnung ist, dass sie mit ihrer eigenen App, Fitbit-App, wo du alles wie so ein Hub zusammenbringst.
Wir mögen Hubs.
dass sie da irgendwie alles Mögliche mit erreichen, dass du da deine Ernährung trackst, den Schlaf trackst, deine Bewegung trackst, eine Community hast, wo du mit Leuten irgendwie so Challenges machst und so weiter. Wenn man das sich so auf einem weißen Blatt Papier aufzeichnen würde, würde wahrscheinlich sagen, okay, cool, wenn du ganz viele Leute hast, hast eine riesen Community, wenn alle deine Fitbit haben, dann ist die Welt super. Das heißt, sie versuchen so ein Ökosystem zu schaffen, was aber eher geschlossen ist, was halt nur Fitbit-Leuten irgendwie zugänglich ist und was halt so ein bisschen. Und der Ansatz von den großen Betriebssystemen, egal ob Android oder auf iOS, ist halt zu sagen, wir haben ganz viele Apps, die tolle Leistungen anbringen. Es gibt eine Nike Running App, es gibt eine Runtastic App, die deine Bewegung aufzeichnen.
Für jede Sportmarke
hat es gibt eine Garmin Watch, es gibt eine Apple Watch, es gibt eine, weiß ich nicht was, kannst du 1000 Marken nennen.
Garmin macht so relativ viel Influencer-Marketing, habe ich so das Gefühl, so über YouTube viel unterwegs und so. Und deswegen habe ich irgendwie ein positives Bild von denen, keine Ahnung, ob die das gut machen, aber ich habe das Gefühl, dass es so.
Ist halt so ein bisschen, also ich glaube, die machen auch diese Dinger, die um die Brust schnallst.
Die scheinen so eher von diesem hart sportlichen Aspekt mehr zu kommen und weniger
ich glaube auch so Marathon Läufer, so Triathleten und so, die nutzen eher sowas, weil die sagen, das ist nicht genauer vielleicht, aber wie auch immer. Und der Ansatz von den Betriebssystemen ist eher zu sagen, wir haben halt eine App, die so ein Hub bildet, wo alle anderen Apps ihre Daten reinschreiben können. So, das heißt, egal was deine Präferenz ist, egal ob du jetzt eher der mit Adidas läufst, mit Nike läufst, mit welcher Marke auch immer, Daten kannst du halt über alle Apps da reinschmeißen.
Ich glaube, eine kurze kleine Anekdote reinbringen. Wo wir gerade bei Running Apps und so war. Ich habe mal die einzige Kickstarter-Sache, die ich mal gekickstartet habe, war die Zombies Run App. Let me tell you. Das ist eine App fürs Handy, wo du, ich glaube, irgendein Politiker hat auch mal gesagt, dass er damit läuft letztens irgendwann. Das haben sich alle über ihn lustig gemacht. Jedenfalls ist es so eine, wir waren bei Gamification. So, ich hasse Laufen. Und wenn man laufen geht, machst du diese App an und da wird dir so eine Geschichte erzählt. Erstmal so, keine Ahnung, du bist irgendwie in so einem Sagerhaus, bla bla bla. Und so, und dann die Tür bricht aus und Zombies kommen. Und dann du läufst quasi los. Und dann gibt's immer so, das ist quasi wie so eine Intervall-App eigentlich. Also eigentlich ist es nichts anderes als Intervalltraining. Dann irgendwie verlierst du sie aus den Augen, irgendwie wirst du gerettet und du kannst irgendwie entspannter laufen. Dann wird die Musik auch wieder entspannter. Und dann ist es wieder so, oh, und da in der nächsten Ecke sind sie wieder und lauf und so. Und das ist eigentlich irgendwie ganz nett gewesen, weil du dich halt darauf so ein bisschen konzentrierst, weil es irgendwie eine ganz nette Geschichte war,
ja.
Du irgendwie so drin warst, du aber auch, also du quasi angehalten wirst, du kriegst ein Kommando, Tempo anziehen, jetzt wieder ein bisschen verlangsamen, mhm. und so weiter und so fort. Das heißt, es wird viel Gedanken für dich, die du beim Laufen vielleicht hast abgenommen, wo du nach dem Motto, oh, werde ich jetzt irgendwie langsamer, bin ich irgendwie zu schnell, mhm. keine Ahnung was. Und das ist irgendwie einfach eine ganz nette Sache. Ist ein bisschen weirdo vielleicht, aber auch ganz cool.
Ja.
Nur so.
Ja, und an dem Beispiel, wenn du jetzt drauf stehst, mit Zombies zu laufen,
mhm.
dann wäre es ja cool, wenn du diese App nutzen kannst.
Genau.
Und dann, wenn die Zombies-App dir aber nicht erlaubt, deine Ernährung zu tracken, dann machst du mit einer anderen App.
Genau.
Und die Daten kommen zusammen. Weil was bringt das, wenn du deinen Schlaf, deine Ernährung, deine sportlichen Aktivitäten trackst?
Punkt.
Aber nicht
was bringt das eigentlich?
Aber nicht den Zusammenhang
ja.
der Daten irgendwie hast und nicht irgendwie Auswertungen machen kannst, irgendwie, wenn du alles im Blick hast. Du willst ja einen gesamtheitlichen Blick von dir haben, um da irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen.
Ja.
Und wie gesagt, Fitbit versucht das alles zu vereinen. Und was die halt auch machen, ist, die eröffnen sich so langsam und erlauben es halt Drittanbietern in die Fitbit-App reinzuschreiben.
Okay.
Aber es ist halt alles, der Mittelpunkt der ganzen Geschichte ist halt Fitbit. Mhm. Und bei mir ist halt so, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich habe halt gewisse Dinge, die ich halt machen möchte, wie zum Beispiel diese Streaks-App zu benutzen, mhm. die halt dann nicht mit Fitbit connected sind und die halt alle darauf ausgelegt sind, dass du halt alles über diese Health-App zum Beispiel nimmst. Mhm. So, was mache ich jetzt?
Mhm.
Ich kann meine Daten.
Ja, gute Frage, was mache ich jetzt? Ich habe da eine Idee.
Dann habe ich erstmal recherchiert, ob es so Synchronisierungs-Apps gibt. Die gibt es. Du gehst halt hin und nimmst was.
Ach, dann hast du eine Dritt-App quasi dazwischen stehen. Hast du eine
Dritt-App, die dann die Daten von Fitbit rauszieht,
mhm.
über irgendwelche Server jagt, die du nicht kennst,
mhm.
und dann halt in die Health-App reinschreibt. Also
nach dem Motto, da werden selbst wir, da bist selbst du ein bisschen kritisch bezüglich, okay,
ja.
wer wo gehen jetzt eigentlich so die.
Abgesehen davon, ich habe das dann ausprobiert und habe dann festgestellt, okay.
Also, du hast es ausprobiert.
Ja, war mir egal.
Ja, okay.
Ja. Ich habe festgestellt, oh, die sind halt nicht akkurat. Das heißt, die schreiben Daten zum Beispiel doppelt. Mit einem Fitbit, jetzt meine Schritte gezählt und mein iPhone das auch gemacht hat.
So bescheuert, warum?
Die addiert. Ich
ja,
für den Arsch. So. Und das hat ganz viele Fehler gehabt. Und manche Daten wurden halt, durch die Schlafdaten, du kriegst das Fitbit nicht raus. Und dann war es halt so, okay, wenn mein Ziel ist, ein gesamtheitliches Bild von mir zu haben.
Ohne in den Spiegel zu gucken.
Und gleichzeitig diese Gamification-Schicht drüber zu legen mit dieser Streaks-App, dann kann ich das mit Fitbit einfach nicht erreichen, weil die einfach nicht offen genug dafür sind und weil die halt den Ansatz von wir wollen der Hub für alles sein.
Ja. Und sind aber ein Kack-Hub.
Aber die Welt um sie herum entwickelt sich halt eher in die Richtung, dass alle Apps halt sagen, ja, wir schreiben halt diese Health-App rein und ziehen halt uns die Daten daraus und bauen daraus coole Features.
Ja.
Fitbit ist halt komplett quergestellt. Habe ich halt das Ding halt abgenommen, in die Ecke geworfen, mir was anderes geholt.
Und das was denn eigentlich? Ist,
eine Apple Watch. Ja. Die ein bisschen ältere Variante, also nicht das allerneueste, weil da dachten wir, okay, sind 600 Euro wirklich gerechtfertigt für das, was du willst? Jetzt habe ich eine günstigere Variante.
Mhm.
Und ich glaube, wunderbar.
Ja? Sehr, cool. Weil die quasi, ja, weil die einfach über die Health-App läuft und dann eben.
Genau, ich habe halt einfach eine Schlaf-App mir runtergeladen, die den Schlaf irgendwie trackt, genauso wie Fitbit das gemacht hat. Ich habe eine. Wenn ich Sport mache, mache ich das über die Apple Watch selbst.
Mhm.
Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie laufen gehe, mache ich das Workout darüber.
Ja.
Wenn ich Ernährung tracke ich momentan nicht, aber könnte ich halt machen mit einer anderen App, mit der ich auch mein Gewicht tracke.
Ja.
Die schreibt halt alles da rein.
Ja.
Und die Streaks-App zieht sich halt die Daten aus der Health-App und dann ist alles super geil connected.
Ja, ist ganz cool, ne? Also ich für mich selber so, ne, wo wir gerade beim Thema eben waren, so für mich selber ist das irgendwie nicht sowas, weil ich habe nicht so diesen Spaß an Daten. So. Da bin ich, glaube ich, nicht so Zahlen-Daten verliebt genug so ein bisschen, ohne es jetzt irgendwie werten zu meinen. Aber ich... Wenn du so erzählst, dann kriegt man so voll Bock da drauf. Das ist irgendwie, ich finde, das ist dann so, weil irgendwie machst du so was und du kriegst so die Erfolgserlebnisse und es ist irgendwie alles so vernetzt und es funktioniert automatisch. Das ist so ein bisschen, als würde man fast so ein bisschen mini programmieren mit so Apps, so, ne? Das ist dann irgendwie connected, das funktioniert, hey cool, der Schlaf war jetzt irgendwie relativ akkurat getrackt und man, weiß ich nicht, irgendwie finde ich das cool, dass sowas funktioniert und sich da so ein bisschen reinzufuchsen, finde ich irgendwie cool.
Ich meine, das ist ähnlich wie Leute, die sagen, ich mache mir so Smart-Home-Shit, ja.
Also, ja, genau.
Das wie auch, groß ist der Vorteil gegenüber deinem sonstigen Leben, wenn du sagst, hey, irgendwas, mach mal Licht aus oder an. Das ist nett, aber es ist kein, wird dein Leben nicht um 1000% besser machen. So. Ähnlich hiermit, ja. Du hast die Chance darauf, dass du irgendwas entdeckst, wo du merkst, krass, wenn ich tatsächlich wenig schlafe, dann gehe ich nicht so häufig zum Sport.
So Korrelationen kannst du so ein bisschen sehen, ne?
Auch da
aber musst keine Kausalitäten.
Vorsichtig sein, ne? Ist das, korreliert das? Und was ist der kausale Zusammenhang? Gibt es da einen? Ja, nein, ne? Aber da muss man halt auch, ne?
Aber Willi, lass uns unseren Bildungsauftrag doch wahrnehmen. Was ist eine Korrelation und eine Kausalität?
Du bist der Lehrer.
Nein, ich finde das wirklich...
Das aufteilt. Einer macht...
Okay.
Such dir was aus.
Warte mal, das war immer das gute Beispiel. Genau, es gibt eine Korrelation. Ich mache Korrelation, okay?
Okay.
Also, wir können das auch zusammen machen. Aber ich finde das immer spannend, so dieses Beispiel.
Doch, ein Bildungsauftrag.
Das ist nicht mehr so, weil ich das immer so witzig finde, weil ich finde das so ein eindrucksvolles Beispiel, so, wenn man das nicht kennt. Also, vielleicht ist es vielleicht auch langweilig, aber dass man sagt, okay, es gibt eine Korrelation zwischen Schuhgröße und Einkommen. Das heißt, reiche Leute haben große Füße, beziehungsweise Leute mit großen Füßen werden reich. So, eine Korrelation. So, jetzt könnte man ja sagen, wenn ich irgendwie große Füße habe, muss ich reich sein.
Dann führt das dazu, dass ich reich werde.
Genau.
Das wäre dann der kausale Zusammenhang. Das eine bedingt das andere.
Genau.
Ja.
Aber so ist es. Genau, es ist halt nur eine Korrelation und eben keine Kausalität, wie du gerade schon gesagt hast. Ne? Mit kausal wäre dann immer, das ist so, weil. Ja. Und nicht, genau, das ist einfach so. Genau,
löst das andere aus. So.
Genau.
Ja, und auch hier muss, ne, kann sein, dass irgendwie, wenn ich schlafe, dann führt das nicht dazu, dass ich irgendwie
Gewicht zunehme zum Beispiel.
Werde und werde. Dann vielleicht ganz andere Faktoren haben. Stress, aber das wiederum kannst du dort
an der Heartrate.
Genau, am Puls irgendwie festmachen. Wenn ich jetzt, was ich total spannend finde, wenn ich jetzt zum Beispiel total schlecht schlafe und dann mir mein Puls angucke im Verlauf, merke, wow, ich habe 3 Wochen am Stück irgendwie total über.
Ich bin 2 Stunden tot gewesen in der Nacht.
Nee, aber ich meine jetzt über den Tag verteilt den Puls und merke, okay, krass, ich habe einen neuen Job angefangen, zum Beispiel im März, und ich sehe, mein Puls ist dauerhaft irgendwie erhöht. Und ich sage, okay, ich bin gestresst, vermutlich, oder aufgeregt, was auch immer. Und dann sehe ich, oh, das wirkt sich negativ auf mein Schlafverhalten aus. Und dann könnte ich überlegen, okay, macht es jetzt vielleicht Sinn, irgendwie so Meditationskram zu machen? Kriege ich dadurch meinen Puls runter? Und wie wirkt sich das? Also ich könnte damit rumspielen, aber die Möglichkeit dazu sagen, da ist ein Zusammenhang, da ist eine Korrelation. Oder, oh, ich habe tatsächlich einen kausalen Zusammenhang entdeckt. Wenn ich das mache, dann führt das dazu. Das erlaubt mich, also das kann ich zwar irgendwie mit meiner Intuition versuchen,
ja, aber
finde ich aber irgendwie immer schwierig, weil dann kommt diese Bullshit-Bro-Science bei raus. Ey Bruder, ey, du musst auf jeden Fall Thunfisch essen mit das, weil dann nimmst du mehr Bizeps zu. Ja, kann sein, aber vielleicht hat es auch einen ganz anderen Effekt. Du warst einfach endlich mal wieder trainieren regelmäßig.
So. Ja, finde ich total gut. Also finde ich total richtig und gut, was du sagst. Weil niemand kann sich das jetzt über mehrere Wochen merken, so nach dem Motto, ey, okay, heute habe ich irgendwie 7,5 Stunden geschlafen, den Tag davor habe ich total fettig gegessen und jetzt habe ich irgendwie einen Puls von, Moment, ich lege meinen Finger auf meinen Puls und zähle kurz den Puls, so. Und das dokumentiere ich mir jetzt nicht, sondern ich behalte mir das im Kopf. Ja, natürlich kannst du das nicht mehrere Wochen machen.
Du hast halt nur einen Datenpunkt, so.
Ja, genau. Jeweils. Richtig, jeweils, genau. Und deswegen ist es doch total cool, da so mal ein bisschen den eigenen Körper und das eigene Verhalten so ein bisschen auf die Schliche zu gehen, um eben so diese unbewussten Sachen vielleicht einfach mal aufzudecken und sie bewusst zu machen. Und selbst wenn du es so weitermachst, sind sie aber erstmal wieder bewusst und alles ist cooler als unbewusst irgendwelche Sachen zu machen. So, wenn man bewusst quasi sagt, okay, ja, ich kann jetzt, ich weiß, ich schlafe heute Abend wieder wenig, ah scheiße, dann esse ich morgen wieder fertig, so ungefähr. Oder ich kann jetzt dagegen ansteuern und sagen, hey, ich habe wenig geschlafen, aber ich weiß, mein normales unterbewusstes Verhalten wäre jetzt irgendwie zum Kühlschrank zu gehen und irgendwie fettiges Zeug in mich reinzustopfen. Ich kann doch auch einfach mal einen Salat jetzt mir machen und so. Mal gucken, ob das auch funktioniert. Oder
ich gehe jetzt einfach mal, weiß ich nicht, morgens Mahjong.
Oder sowas, genau. Irgendwelche Faktoren reinbauen, irgendwelche Variablen einbauen im Prinzip, die man dann überprüfen kann und sagen kann, okay, wenig Schlaf plus Laufen, gleich glücklicher Willi, nicht. Wenig Schlaf plus gesundes Frühstück, glücklicher Willi, ja, cool.
Oder Willi ohne Frühstück, wow, viel besser.
Ja, oder sowas, genau. Das ist irgendwie ganz cool.
Und ich finde, nochmal auf den Anfang zurückzukommen, wo du gesagt hast, ja, diese Note hat mich jetzt gar nicht überrascht. Ich denke mir, ja, weil du dich kennst. Und ich glaube, jeder kann für sich selbst ein gutes Gefühl entwickeln, wie der Körper funktioniert, auf was, wie man auf Sachen reagiert und so weiter. Und das ist eigentlich eigentlich so ein bisschen so ein romantisierter Versuch, das irgendwie nochmal ein bisschen präziser und ein bisschen professioneller angeht.
Ja, absolut, ja. Wenn ich mir jetzt, also nur ganz kurz, wenn du gerade beim Anfangsbeispiel warst, angenommen, ich hätte mir über das Ref jetzt jeden Tag irgendwie eine Note gegeben, ich hätte mir das jetzt zu Hause aufschreiben können und so, ne, dann hätte ich wahrscheinlich für mich immer relativ häufig eine gute Note dahin geschrieben, weil ich eigentlich relativ zufrieden war mit dem, was so feedbackmäßig zurückkam. Und dann hätte man das alles zusammenrechnen können, dann hätte man am Ende wahrscheinlich auch eine ähnliche Note irgendwie bei rumbekommen. Klar ist es was anderes, wie man sich selber sieht und wie andere einsehen, deswegen sage ich ja immer, ne, ist so die Frage, wie viel Wert hat so eine Note dann eigentlich, wenn man sagt, okay, wer ist der beste Experte für das eigene Leben? Eigentlich ja man selbst, so, ne? Aber klar, gibt es ja Gründe. Genau. Aber natürlich gibt es auch natürlich Gründe, ne, warum man extra eine Note, das soll jetzt gar nicht so rüberkommen, nur dieses, man kann das im Prinzip ja alles auch analog selber machen, aber macht halt keiner. So.
Nee, aber selbst wenn du es machen würdest, würdest du erstmal dein Ergebnis ja nicht besser machen. Weil du dir jetzt jeden Tag eine 4 aufschreibst, am Ende eine 4 bekommst. Also wäre es ja falsch zu erwarten, sagen, GG. Oh, also dadurch, nur weil du es aufschreibst, wird deine Note ja nicht besser.
Ja, ja.
Das gleiche hier, nur weil ich mein Gewicht jetzt tracke und das jetzt tracke, heißt es nicht, dass ich dadurch irgendwie abnehme, zunehme und irgendwie besser schlafe. Im Gegenteil, es kann erstmal dazu führen, dass ich total irritiert bin und dann irgendwie.
Es kann auch in ein Loch fällst, theoretisch.
Genau, ne? Das ist erstmal gar nichts. Aber ich weiß erstmal, okay, das ist so mein Leben die letzten Monate gewesen. Und dann kann ich anfangen, Sachen auszuprobieren und gucken, ändert das was? Und dafür muss ich erstmal selbst ein Ziel definieren. Meine Note ist einfach, ich will eine 1 haben oder ich will eine 2 haben, was auch immer. Hier könnte es sein, ich will länger schlafen. Wie mache ich das? Oder gucke ich, oh, ich habe vielleicht zu viel Bildschirmzeit, besonders abends. Okay. Handy weg, was auch immer.
Ja. Und die Sachen sind ja auch noch relativ vielschichtig. Also ne, zum Beispiel, wenn du jetzt nur trackst, wie viel du wiegst, ist ja die Frage, ist dein Ziel eigentlich abzunehmen oder zuzunehmen? Dein Ziel kann ja sein, zuzunehmen, Muskelmasse, keine Ahnung was. Und das ist dann nochmal vielschichtiger unterkategorisiert und man muss überlegen, okay, was bedeutet diese Zahl jetzt eigentlich? Und das sind halt, finde ich, alles so kleine, spannende Mini-Forschungsprojekte, die man mit sich selbst irgendwie macht. Und das finde ich irgendwie witzig.
Ja, das Ziel am Ende des Tages oder was ich so interessant finde.
Ist das Fitnessmodell? Ja, wir haben es verstanden.
Es ist einfach die Kontrolle über sich selbst zu haben, in allen Hinsichten. Egal. Ne?
In allen Hinsichten.
Ja, zum Beispiel, was ich total bemerkenswert finde, wenn du jetzt Christian Bale als Schauspieler übernimmst, hat ja irgendwie, es gibt ja so ein schönes Meme so von ihm, wo du irgendwie so die letzten 10 Filme, die er gemacht hat, nimmst.
Immer zu ab, ne?
Es ist krank. Dann spielt er irgendwie Batman, ist super durchtrainiert, übelst krass, aufgepumpt, krasser, wo wir sagen müssen, ey, der Typ hat irgendwie 10 Jahre Bodybuilding gemacht. Dann spielt er drogensüchtig, ist komplett runter, hat irgendwie 2% Körperfett, aber hat irgendwie 7% Körperfett, komplett Muskeln, alle weg. Nächsten Film spielt er einen Fettsack, hat wirklich irgendwie 30, 40 Kilo zugenommen und ist einfach voll aufgequollen. Ein Film darauf ist er wieder komplett runter. Also,
natürlich ist das sehr ungesund, möchten wir hier hinweisen, aber es gibt immer einen anderen Faktor.
Er hat es unter Kontrolle, er hat die Disziplin und kann das steuern für sich selber. Klar, kriegt er Hilfe von Personal Trainer, bla,
Ernährungsexperten,
der Doktor ist mit am Start,
klar.
Haken dran.
Ja.
Aber er kann es einfach für sich selbst entscheiden, was möchte ich wie gerade an mir ändern. Und, und er weiß halt auch für sich, welche Methoden da funktionieren. Das heißt, er kennt sich an der Stelle sehr gut oder er hat das für sich halt gut herausgefunden.
Oder, naja gut, da könnte man natürlich jetzt immer diesen Faktor nennen oder 5 andere Leute, die für ihn zuständig sind,
kennen
ihn.
Oder gut, eine App.
Ja, oder du, also, genau.
Klar, aber wenn du Luxus hast, dass du dir irgendwie einen dauerhaften Arzt, einen Koch und einen Personal Trainer leisten kannst, der irgendwie den ganzen Tag neben dir steht, cool, habe ich jetzt nicht.
Aber im Kleinen kann man das ja vielleicht dann eben so nachbilden. Genau,
und das kann ja in allen möglichen Lebenslagen sein. Zum Beispiel hinzugehen und sagen, hey, ich habe eine Sucht entwickelt. Ich bin jetzt süchtig nach irgendeinem bestimmten Lebensmittel, nach einem bestimmten Computerspiel oder ich bin jetzt süchtig nach irgendwie mir jedes Mal neue Klamotten zu kaufen. Und Sucht klingt immer negativ. Nein, das ist aber ein Verhalten, was du regelmäßig machst und was dir irgendwie Freude bereitet. Erstmal so eine ganz einfache Definition.
Ja, ich glaube, die Suchtdefinition wäre noch eher so, dass es auch wirklich sich schädlich auf dich auswirkt, wenn man jetzt so einen Suchtbegriff definiert, aber ja, ist ja egal. Aber erstmal
dieses Verhalten, wo du sagst, okay, das mache ich irgendwie automatisch und drüber nachzudenken und am Ende fühle ich mich gut, aber nur für einen kurzen Moment und es kann auch schaden. Mein Konto ist dadurch leer, ich kaufe nur Klamotten, ich trinke irgendwie zu viel
Alkohol. Keine Freunde mehr.
Ne? Was auch immer. Und den Schaden definierst du ja selber, kannst du ja selber definieren. Wenn du keine Freunde mehr hast, kannst du sagen, scheiß drauf, brauch keine Freunde oder sagst, hey, irgendwie belastet mich das, ich will wieder Freunde haben. Und die Disziplin und die Möglichkeit zu haben, zu sagen, ey, ich ändere das jetzt, ich verzichte darauf und krieg das auch hin mit mir selbst im Kopf und spiel das auch. Das, finde ich, kannst du mit solchen Sachen ganz gut üben.
Ist viel einfacher, wenn du sowas hast, als wenn du selber dir diese ganzen Faktoren selber im Kopf zusammensuchen musst und überlegen musst, ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen dicker geworden. Das ist ja, man sagt, das ist nicht so gesund und ich muss mal, das liegt vielleicht daran, weil ich irgendwie jeden Tag das und das esse, aber ich bin mir nicht so sicher. Man kann sich viel mehr Ausreden suchen und so. Ne? Und so hast du jeden Tag quasi dann irgendwie vor Augen, ich habe jetzt auch einfach innerhalb dieser Woche irgendwie ein Kilo zugenommen. Ja, was habe ich in dieser Woche gemacht? So.
Ja, oder nimm Shopping, Also zum Beispiel, du sagst, ey, ich weiß, ich gehe irgendwie jeden dritten Tag oder jedes Wochenende in die Stadt und kaufe mir Sachen oder ich bestelle mir jeden Tag irgendwie bei irgendeinem Laden online was. Ich weiß, ich brauch's nicht. Ich weiß, es tut meinem Finanzen nicht gut. Eigentlich würde ich von dem Geld lieber in Urlaub fliegen. Was mache ich jetzt? Wie kriege ich das in den Griff?
Ja.
Und zum Beispiel so für dich selbst, du kannst eine Liste nehmen, sagen, wie oft war ich irgendwie shoppen? Guckst deine ganzen Belege durch und sagst, okay, ich war letzten halben Jahr irgendwie 30, 40 Mal shoppen. Und was ist mein neues Ziel? Ich will das reduzieren, will maximal so und so viel Euro ausgeben. Dann kannst du es halt für dich selbst irgendwie disziplinarisch irgendwie einleiten und sagst, okay, das ist mein neues Ziel und wie erreiche ich das und wie konsequent bin ich? Mhm. Und sich selbst dann in den Spiegel vorzuhalten und sagen, hey, eigentlich habe ich trotzdem, obwohl ich es vorgenommen habe, dagegen verstoßen, eigentlich habe ich mich null geändert und habe trotzdem kein Geld für einen schönen Urlaub. Macht dich ja auf langfristig vielleicht weniger glücklich. Nur die Selbstdisziplin und halt auch die Selbstreflexion, sich da irgendwie quasi so bewusst zu machen und sich da so zu gönnen, ist halt was, wo ich denke, wenn du das lernst mit einer kleinen Sache wie Shoppen oder mit einem bestimmten Lebensmittel oder mit einem bestimmten Verhalten, was du sonst an den Tag legst, dann wächst du daran. So zum Gewissen kannst du das vielleicht auf andere, schwierigere Sachen übertragen. Stell dir vor, du wirst irgendwann mal komplett irgendwie voller Junkie, bist drogensüchtig und kommst nicht weg vom Heroin. Und weißt aber, kennst die kleinen Methoden, die kleinen
Dinge. Da darf man nicht vergessen, das ist auch noch so da eher so, dass das.
Ja, ja, da kommt der Körper
körperliche Abhängigkeit.
Das ist viel schlimmer, aber das sind
dann die harten Challenges. Aber trotzdem ist der Kopf vielleicht
schon mal weiter. Das ist dann dieses, okay, krass, klar kannst du eine Shoppingsucht und eine Spielsucht vielleicht nicht mit einer Heroinsucht vergleichen, aber so gewisse Ähnlichkeiten, gewisse Parallelen gibt es schon und vielleicht hilft es dir dann, bei einer krasseren Sache irgendwie dagegen anzukommen. Und du bist in der Kontrolle. Du bist der, der am Steuer sitzt und du kannst das Auto lenken. Apropos Auto, ich habe gehört, das ist neu.
Stark. Kommen wir gleich zu. Ich wollte nur noch sagen, ne, so natürlich gibt es auch, sag ich mal, eine harte Shoppingsucht und so. Ich glaube, dass damit kannst du immer so Anfänge gut gegensteuern und so. Ne? Wenn du jetzt natürlich irgendwie seit 10 Jahren in einer harten Shoppingsucht ist, weiß ich nicht, ob allein das vor Augen führen dir das irgendwie schon erleichtert, weil wahrscheinlich hast du schon genug Familienmitglieder und Freunde gehabt, die dir jeden Tag sagen, ey Bruder, du kannst das nicht machen, was ist los mit dir? So, ne? Und aber ich glaube, gerade in so Anfängen, in so wirklich harmloseren Formen und so, kann das total gut sein. Oder als Unterstützung für die harten Formen auch, dass man sagt, hey, du hast, keine Ahnung, alle 2 Tage eine Therapiesitzung und so und du hast nochmal das selber dir vor Augen und musst selber nach dem Motto diese Aktion vollziehen. Ich klicke jetzt, ich habe es heute geschafft, wenn wir mal positiv reden, so Belohnungssystem, hey, ich habe es heute geschafft. Ne, das ist so, warum kriegen trockene Alkoholiker diese Münzen so, ne, in Filmen immer so, ne? Das ist dann nichts anderes, außer wieder eine Belohnung, so, hey, das erinnert mich daran, dass ich das mal gemacht habe, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, dass es mir jetzt besser geht, bla bla bla. Das gleiche kann doch auch alles ein Handy übernehmen, wo du jeden Tag so eine Aktion übernimmst. Ja. So, und deswegen glaube ich, dass das auf jeden Fall immer eine gute Unterstützung sein kann. Ja.
So. Ich finde halt, wie gesagt, diese Vorstellung so cool, dass du sagst, egal was beim Leben passiert.
Stimmt, du warst bei Kontrolle.
Ich kann es beeinflussen. Ich bin nicht machtlos. Ich bin nicht irgendwem oder irgendeiner Sache ausgeliefert. Ja, egal, ob es jetzt irgendeine.
Außer deinem Handy. Mein Gott.
Ja, aber das Gleiche könntest du sagen, okay, ich verzichte jetzt komplett aufs Handy. Dann musst du, aber dann vielleicht irgendwann aber brauchst du halt vielleicht auch keine kleinen Hilfsmittel mehr, sondern
weil ist einfach die so, Chips in unserem Kopf sind.
Genau.
Yes!
Und den Zustand zu erreichen, finde ich irgendwie charmant, zu sagen, hey.
Kann ich verstehen.
Ich bin da, ich bin Boss über mich selbst, über meine Psyche, über meinen Körper, über das, was ich tue, wie ich nach außen wirke. Ich kann alles kontrollieren. Ich bin ein bisschen Kontrollfreak. Mir selbst gegenüber. Andere sollen machen, was sie wollen, aber ich kann entscheiden, was ich will und wie ich es will.
Ich würde sagen, das klingt gerade alles so hart, so nach dem Motto, als würde vor mir hier gerade so der gefühlskalte Kackroboter sitzen, der irgendwie, oder der zumindest am liebsten wäre. Aber das Gute ist, ich kenne dich ja und weiß.
Nee, wenn du sagst, ich will Emotionen, also ich will emotional sein, das ist ja nichts, was. Also
ja, aber ich glaube, okay, gehen wir da kurz rein. Ich kann das verstehen. Und unterstütze diese Einstellung zu 95%, so, auch wenn ich jetzt auch nur an mich selber denke jetzt, ne, so. Aber ich glaube, es gibt auch so 5%, die eben spannend sind, wenn da etwas Unvorhersehbares so ist. Ich glaube, das gibt nochmal so einen gewissen Reiz irgendwie, dass man dann auch vielleicht manchmal sagt, okay, ich lasse mich jetzt mal, okay, du würdest jetzt sagen, ich kontrolliere, also ich lasse mich bewusst treiben, so ungefähr, ne. Ja, okay. Dann verstehe ich, was du meinst.
Ja, also, nee, aber auch auf das Unvorhersehbare. Ich glaube, je mehr du dir selbst vertraust, dass du mit irgendwie alles irgendwie hinkriegst und alles irgendwie steuern kannst, was dich betrifft, desto leichter fällt es dir auch mit Überraschungen und Unvorhersehbaren umzugehen.
Genau, ich meinte eigentlich positiv unvorhersehbare Dinge. Ach so, ne? Ich meinte jetzt nicht irgendwie so.
Ich lasse mich fallen in ein Abenteuer.
Und ja, genau, irgendwer sagt so, hey, weiß ich nicht, Junggesellenabschied oder Geburtstag, ne? Du wirst abgeholt und du weißt nicht, wo es hingeht und so. Das wäre ja, sag ich mal, für so einen super datengetriebenen Kontrollfreak erstmal nicht so eine angenehme Situation wahrscheinlich, weil man sagt, okay, ich kann jetzt irgendwie nicht, ich will eigentlich wissen, wohin und was gibt's da zu essen und nicht so, ne, so in diese Richtung so ein bisschen. Und ich glaube, dass man sich dann das meine ich, diese 5%, wo man dann vielleicht sagen muss, dieser Typ Mensch, der dann dieses Stadium so perfekt erreicht hat, muss vielleicht dann manchmal auch, um allein zu regenerieren und auch so ein bisschen sich zu erholen, muss ja vielleicht auch diese Phasen so genießen können, dass man einfach mal sagt, okay, ich kann zu 90% des Tages Kontrollfreak sein, so ja, einschließlich Schlaf, aber so 10% am Tag brauche ich vielleicht für meine eigene Gesundheit auch, wo ich dann einfach mal sage, okay, scheiß mal da drauf jetzt, keine voll, Ahnung. So. Ja. Das wäre nur so, so ein Gedankenexperiment, wo ich denke, das könnte sein, dass das irgendwie ja, dann vielleicht wichtig ist. Ich
meine, auch die, die Fähigkeit an Sachen eben bewusst einfach nicht zu kontrollieren.
Ja.
Einfach, ne? Einfach zu sagen, hey, heute ist Ball, ja, alles scheißegal. Ja. Ich sauf, ich trinke, ich rauche, ich mache alles. So, Latte.
Das, was man
ich esse irgendwie will. Gluten und was weiß ich, was für böse Sachen
Alter, es in der Welt gibt. Ja. Übertreib mal nicht.
Und, das, und du weißt halt auch, das ist okay, alles cool. Ja. Oder halt anders, du sagst, hey, jetzt wurde ich entführt, aber ich weiß, dass mein Körper irgendwie locker wie 30 Stunden, 30 Tage ohne Essen klarkommt. Das bringt mich nicht aus der Ruhe.
Ach, wir reden gerade von der echten Entführung, nicht mehr von der, ich werde entführt für meinen
Abschied. Ja, oder wenn es halt so, nur irgendwie Junkfood gibt und du denkst so, ach, ey, Leute, das esse ich nicht. Ja, okay. Aber ich so, hey, easy, ich kann einfach mal 20, 30 Stunden ohne essen. Easy, bringt mich jetzt nicht, also killt nicht meine Laune. Ja? Mhm. Und andere würden sagen, ich habe jetzt nichts gegessen, ich werde zur Furie. Du denkst, hey, ich bin total gespannt, ich kenne das.
Und darum geht es am Ende des Tages, finde ich, auch so ein bisschen, dass du halt dann eben selber mit dir zufrieden bist und auch dein Umfeld irgendwie happy damit ist. Voll. Und
es fällt dir auch viel leichter,
genau,
finde ich. Ne? Ja. Also wenn du der Ruhepol bist, der dich in Panik verfällt, ja, und dann sagt, hey, Leute, entspannt euch. Ist zwar gerade doof, dieses Hungergefühl, trinkt mal alle einen Schluck Wasser, in einer Stunde ist wieder ein Drive-In irgendwo zu sehen, da fahren wir halt da ab und so, das ist auch viel relaxter als, oh, ich bin jetzt ein Arsch, weil ich habe Hunger. Und
das finde ich auch so anstrengend. Ja, ich finde, es gibt ganz wenig schlimmere Sachen als Leute, die aus ihrer eigenen Unzufriedenheit dann das unbewusst, ich würde mal unterstellen, viele machen das unbewusst, ja, alles für die drumherum auch verderben, indem sie die ganze Zeit sagen, ja, das finde ich aber scheiße, damit bin ich jetzt aber unzufrieden, das finde ich aber total blöd. Nicht so, ja, ich aber nicht, keine Ahnung. Wenn du es jetzt aber noch 10-mal sagst, ja, dann wird die Stimmung nicht besser, sorry. Aber versuch doch einfach, das Beste daraus zu machen und sieh doch nicht diese negativen Sachen und red auch nicht die ganze Zeit darüber, sondern hab mal ein bisschen Selbstkontrolle und denk mal so ein bisschen drüber nach, wie das jetzt für dein Umfeld ist, was du gerade machst.
Ja, es geht halt so weit sogar, dass man, es wäre jetzt aber echt extrem, ich glaube, da könnte man echt sagen.
Schon davor waren wir noch völlig harmlos.
Fand ich schon, weil das, was jetzt kommt, ist echt krank. Okay. Jetzt, es gibt so einen Typen, der heißt der Eismann. Und er verkauft keine Eisspeisen. Ja. Der Typ ist ein kranker Arsch. Aber weil er auch teilweise echt Bullshit erzählt. Aber ich habe das ein bisschen recherchiert die letzten Tage. Der Typ, der hat irgendwie 27 Weltrekorde, Guinness-Buch, Einträge für
Kälte aushalten,
okay, Marathon laufen in der Arktis, okay, irgendwelche Berge besteigen in Shorts, so wie du halt. Ne? Also,
eigentlich bin ich es. Ja.
So. Und der Typ hat dann irgendwie durch die Kälte, weil ich weiß nicht, was ihn dazu getrieben hat, hat er gelernt, auf eine bestimmte Art und Weise zu atmen, so Atemtechniken zu üben. Ich kenne das vielleicht, wenn du kalt duscht, fängst du an, irgendwie so Schnappatmung zu
entwickeln. Genau.
So. Und so in die Richtung weitergedacht, hat er irgendwelche Atemtechniken entwickelt, die echt crazy Sachen mit seinem Körper machen. Ich habe das so ein bisschen recherchiert und habe dann festgestellt, okay, da ist viel Laberei dabei. Also
wie immer bei sowas.
Ja. Der erzählt selbst halt, wenn er diese Atemtechnik macht, dann kommt ganz viel Sauerstoff in seinen Körper und rät auch viel durch diesen ganzen Sauerstoffüberfluss sich vorher hinzulegen, weil du könntest umkippen.
Und das ist halt Bullshit, weil nicht mehr Sauerstoff reinkommt als bei jedem
anderen. Genau, weil so die Sauerstoff im Blut liegt im Schnitt bei 99%. 100% wäre auch irgendwie nicht gut, weil es würde bedeuten, das Blut gibt Sauerstoff nicht an die Zellen ab. Und eigentlich, was wirklich passiert ist, dass irgendwie durch diese Atemtechnik Kohlenstoffdioxid aus deinem Körper raustreibst.
Okay.
Das wiederum dazu führt, dass irgendwie alles anfängt zu kribbeln und so weiter. Okay. Und der hat dann so Atempausen mit Atem einhalten und so weiter, was dann wieder dazu führt, dass das Kohlenstoffdioxid-Level wieder sich normalisiert. Und das ist wiederum ein Effekt, der dazu führt, dass ganz viele Sachen im Körper passieren können. Von Blut wird leicht alkalisch für ein paar Sekunden bis hin zu, du kriegst so einen Endorphinausstoß. Teilweise. Okay. Plus der dritte Effekt war irgendwie, du durch die Adrenalin und Endorphin bist du halt so schmerzunempfindlich für den Moment. Und das dritte weiß ich gerade nicht mehr, aber.
Das heißt, er manipuliert quasi durch Sachen, die er tut, biochemische Vorgänge in seinem Körper, was jetzt erstmal super fancy klingt, aber eigentlich relativ nur durch halt bestimmte, dass du deinen Körper in einen bestimmten Kohlenstoffdioxid-Level versetzt durch einfach Atmung. So
genau, im Prinzip. Mit Atmung schaffst du es irgendwie, gewisse Dinge deinem Körper zu steuern. Bis hin zu, ich fühle weniger Schmerz für einen Moment oder für eine Weile. Und ein Experiment war auch lustig, der sagt halt, okay, ich will das halt auch belegen können, dass das alles so funktioniert, so, dass ich meine Körpertemperatur steuern kann und so weiter. Und er sucht halt immer so Studenten, Professoren, Universitäten, die mit ihm halt so Studien machen.
Und er schreibt ja die E-Mail dann immer mit, liebe Grüße, der Eismann.
Keine Ahnung. Und es gab halt eine Sache, wo ich echt ein bisschen erstaunt war, und da haben sich so eine Art so eine Impfung geben lassen, die bei den meisten Menschen dazu führt, dass du jetzt nicht die Krankheit irgendwie kriegst, aber dass dein Körper mit Fieber und sowas reagiert und mit so Immunreaktionen, um halt diesen Stoff,
weil es halt viel ist, oder
Bakterien,
was?
Irgendwie sich
einfach hoch.
Oder Virus, keine Ahnung. Und er behauptet halt, dass er durch diese Atemtechnik halt selbst sein Immunsystem boosten kann für einen Moment und sagt, okay, wenn ich krieg die Spritze, ich atme dann so krass und mache dann meine Übung und dann krieg ich halt kein Fieber, werde nicht krank. So. Das hat er in so ein paar Studien mit so Leuten, die er erst beigemacht hat, auch angeblich nachgewiesen. So.
Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung.
Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, also es gibt halt diese Typen, der sagt, ich mache diese Atemübung und kann also nicht mein eigenes, sagen wir, wie sagt man.
Selbst den biochemischen Haushalt, sage ich
mal. Genau, ein bisschen regeln, so, ich kann sogar meine Laune dadurch prägen.
Weil.
Jetzt könntest du hingehen und sagen, ja, ich bin total schlecht gelaunt, ich bin mir dem bewusst und eigentlich habe ich gar keinen Bock, aber ich will den Leuten jetzt die Laune. Hier ist halt deine Ecke, was deine Atemübung, kommst zurück und bist glücklich. Ja, also so nach dem Motto, du anstatt irgendwie dir Alkohol zu trinken oder Lunte zu rauchen, sagst du halt, okay.
Oder das alles rauszulassen, so nach dem Motto, ich muss mich jetzt auskotzen.
Genau, dann sagst du, okay, ich mache mein Ding und dann kommen Endorphine und Adrenalin und dann ist alles cool.
Ja,
also so weit könnte es halt gehen, was ich aber ein bisschen extrem finde, wo man sagt, okay, das ist bei mir, selbst bei mir irgendwie so ein Punkt, wo ich sage, ja, irgendwie komisch.
Ja, weil der Typ einfach ein bisschen
Gefühle reden, ja.
Ja, weil der Typ auch ein bisschen unseriös vielleicht ist, aber so die Idee an sich ist ja erstmal ganz, ganz spannend eigentlich, so ein bisschen drüber nachzudenken.
Und das wäre auch so ein Punkt, wo ich sage, das gehört auch vielleicht zu dem Repertoire an Tools, die man hat, um sich selbst irgendwie zu kontrollieren, zu steuern. Wo man sagt, ja, also man kann es halt wirklich in extrem treiben, aber ich finde so ein grundsätzliches so ein Bewusstsein dafür, so ein bisschen Steuerungsmöglichkeit finde ich schon mal sehr charmant
auf jeden Fall. Ja, aber im Prinzip Meditation, das alles ist ja nichts anderes im Prinzip, ne? So, das ist ja auch, ne, mit entweder Atemtechnik, mit bestimmten Suggestionen, mit bestimmten Dingen, an die du denkst, ein bestimmtes Gefühl hervorzurufen. Das ist durch diesen Beratungskram, durch dieses Coaching-Gedöns, haben wir ja genau auch solche Sachen gelernt, ne? Ob du jetzt dieses Klopfen nimmst, ne, wo du halt irgendwie 30 Punkte, naja, keine 12 Punkte, glaube ich, waren es, an deinem Körper irgendwie abklopfst, um deine Nervosität runterzubringen, weil du dich dann bewusst auf irgendwas konzentrierst, dadurch irgendwie anders atmest, dadurch irgendwie auch den Kopf irgendwie freier hast und danach auch dieses Gefühl, dass ich habe was getan und dadurch regelt sich auch was im Körper. Das ist ja immer was sich darauf auswirkt, wie dein Körper biochemisch irgendwas macht. Ob der jetzt irgendeinen bestimmten Hormonspiegel runter oder hochsetzt oder keine Ahnung was. Und deswegen finde ich das gar nicht mal so krass fancy, so, ne. Das ist ja auch nicht umsonst, dass beim Yoga und so die Leute dann immer sagen, ne, hier, wie heißt das? Mudra-Atmung? Keine Ahnung.
Ja, so komische Atmung, ist, dass so, er halt beschrieben hat, steht auch in den vielen Yoga-Büchern tatsächlich auch
drin. Genau. Und das ist so das, ne, wo Leute schon ganz lange irgendwie, zumindest bei manchen, dieses Gefühl oder diese Atemtechnik oder dieses bestimmte Vorgehen irgendwas auslöst. Und wäre doch cool, wenn jeder Mensch für sich selber so seine Mittel und Wege findet, wie er sich selber gut runterbringen kann. Andere machen vielleicht einen kurzen 30-Meter-Sprint, bringen kurz ihren Körper auf Hochtouren das macht, bläst irgendwie die Birne frei und die haben nur noch das Gefühl, okay, jetzt auch irgendwie was anderes, weil natürlich steigt Blutdruck und der Körper reagiert ja immer auf das, was du tust. Ja. Und wenn man so herausfindet, was einem irgendwie gut tut, um bestimmte Sachen, die man sich angewöhnt hat, vielleicht anders mal anzugehen, finde ich total spannend und gut. Auch gerade so bei so Klausuren für Schüler und so, ne? Wenn du halt sagst, okay, ey, nicht jedem macht das irgendwie, nicht jeder profitiert davon, wenn ihr davor irgendwie direkt nochmal die Vokabeln irgendwie lernt. Mhm. Ich zum Beispiel habe davon total profitiert, weil das war meine Hauptlernzeit. Aber für manche ist es vielleicht eher kontraproduktiv, weil die dadurch eher nervöser werden. Und deswegen, hey, geh doch einfach aus dem Raum raus, wo alle sich irgendwie irre machen, darüber reden. Ja. Weiß ich nicht, mach die Augen zu, atme dreimal tief ein, spring dreimal auf dem rechten Bein und dann auf dem linken. So. Mhm. Dass du dir einfach irgendeinen Ablauf suchst, irgendeine Angewohnheit.
Um deinen Körper runterzubringen.
Genau, die so wie eine Art Ritualisierung ist es im Prinzip. Ja. Ich ritualisiere, wenn das Verhalten eintritt, mache ich das, weil das hilft mir. Weil ich will, dass mir das hilft. Und wenn das kleine Probleme sind, dann, also keine Ahnung, bei Heroin ist es wahrscheinlich nicht, wenn du dreimal auf ein Bein springst, dann nimmst du kein Heroin mehr. Aber ne, weil so.
Weißt du es?
Ich hab's noch nicht probiert. Das finde ich eigentlich eine schöne Geschichte, so, die man daraus ziehen kann, von dem, was wir jetzt alles so geredet haben, dass man so sagt, okay, hey, irgendwie geht es ja eigentlich darum, wie kann ich selber mich besser fühlen und was kann ich dafür tun?
Ja.
So.
Ja, und halt sich selbst dazu kennen, zu wissen, okay, mir bringt es gar nichts, wenn ich das jetzt mache, dann werde ich nur nervöser und ich gehe stattdessen raus. Ne? Aber das ist halt so mal zu testen, für sich selbst herausfinden, was hilft mir, was nicht. Ja, der coole Ansatz da, einfach offen für sein eigenes Sein zu sein.
Genau, und wegzukommen von diesem, ja, wenn ich nicht darüber nachdenke, dann ist das auch nicht so. So, ne? Das ist dieses, ich halte mir die Augen zu und keiner kann mich sehen. Apropos, wie bei Bird Box.
Nett.
Ja? Das ist übrigens ein Netflix-Film, der ist gerade irgendwie 70 Millionen Mal runtergeladen. Ja. Angeguckt wurde innerhalb von einem Tag, einer Woche, zwei Tagen, ich weiß nicht mehr genau.
Ja. Ich meine, der wurde auch krass gehypt.
Krass Breaking, ja.
Es gibt halt viele ähnliche Filme, finde ich, wo es so vom Plot her, ohne viel zu spoilern. Wie heißt der Film mit Brad Pitt, wo
oh Gott.
World War Z oder so?
Ja.
So Zombie-Apokalypse, wo Leute irgendwie wegrennen und so in den Ort.
Ich hab den nicht gesehen, also, aber ja.
Plot ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwas passiert, Leute drehen durch, ich will keine Details nennen, und dann gibt es halt ein paar, die es irgendwie geschafft haben, sich zu verstecken vor dem Bösen und dann irgendwie Zuflucht suchen.
Was man ja kennt, ist ja dieses Bild, mit dem das irgendwie drei Leuten die Augen verbunden sind oder so, irgendwie sowas.
Ja, ne? Ich glaube, das ist jetzt nicht viel gespoilert, aber ein bisschen schon.
Okay, Spoilerwarnung. Wenn ihr Birdbox noch sehen sollt, dann skippt diesen Podcast eine Minute.
Ja, mindestens. Es ist so, weil die Leute diese Geister sehen, die da irgendwie plötzlich auf der Welt sind, dann kriegen die so krasse Ängste, dass es ihnen nichts anderes einfällt, als sich selbst das Leben zu nehmen, weil die einfach so Panik haben, Angst haben. Und wenn du die Geister nicht siehst, dann passiert dir auch nichts, weil die können dich irgendwie nicht, also die können dir nichts tun.
Es geht nur über das visuelle Zentrum quasi. Genau.
So. Das heißt, binden sie sich einfach die Augen zu.
Okay.
Und was das Lustige ist in der Geschichte, bestimmte Menschen mit bestimmten Behinderungen nehmen das so nicht wahr. Also die haben keine Angst vor Geistern.
Das heißt, es geht anscheinend sich irgendwie um so, ach so, okay.
Also, so habe ich es interpretiert, es gibt halt Menschen.
Das Angstzentrum im Prinzip.
Genau, die dann einfach im Hirn anders
verschaltet
sind, die dann einfach das nicht als etwas Negatives finden, sondern die Leute dazu treiben, halt ihre Binden abzunehmen und sagen, hier, guck dir das an, das ist wunderschön. Und so entstehen halt viele Situationen, wo halt einfach Leute auftauchen aus dem Nichts, die dann irgendwie, wo du denkst, hey, irgendwie sind die strange, irgendwas stimmt nicht mit denen. Und die versuchen die anderen halt dann irgendwie.
Okay.
Das heißt, das, was die Geister nicht können, also
Da haben die quasi ihren eigenen Kult so ein bisschen, wie so eine Art Religion, die sich dann so ein bisschen gegründet. So ein bisschen.
Das heißt, es gibt einfach Menschen, die dann auf einmal, die dann überleben, die keine Panik bekommen, die dann aber die anderen dazu treiben irgendwie.
Oh, das passt voll gut zu dem, was wir eben gesagt haben, so nach dem Motto, dass die ihre Sicht den anderen aufdrängen wollen, weil sie denken, ich sehe doch keine Probleme damit, wie ich jetzt gerade lebe, weil ich kann das alles sehen.
Das ist wunderschön.
Genau, so. Und ich will jetzt, dass du das auch siehst, auch wenn das für dich vielleicht tödlich ist, aber ich denke nicht drüber nach, wie es für dich ist, sondern denke nur daran, wie es für mich ist. Geiler Rahmen.
Das war gut,
nice. Ja. Okay, interessant.
Ja, aber ich finde den Film jetzt nicht schlecht. Ich reue es nicht, dass ich geguckt habe, aber ich will jetzt auch nicht sagen, es ist das Tollste, was man zwei Stunden lang tun kann.
Ben, das hat schon nicht geguckt, ne? Nee. Ja, das kann ich ja kurz mal erzählen. Dieser Black Mirror Netflix-Film, den wir in der letzten Folge, glaube ich, sogar auch drüber gesprochen haben, dass der da rauskam. Ich persönlich fand es ziemlich cool, muss ich sagen. Aber die Kritiken, die man so gelesen hat, sind sehr, sehr durcheinandergehend, also sehr, wie nennt man das? Divers, würde man sagen, wahrscheinlich. Weil manche finden es einfach öde. Also, ich glaube, richtig scheiße findet es irgendwie niemand, weil es tut keinem irgendwie weh. Aber manche finden es einfach langweilig und manche haben damit Spaß. So. Und man muss da so ein bisschen dran gehen, nach dem Sinn, okay, wie so ein interaktives Spiel im Prinzip, wie so ein interaktives Buch. Du kannst bestimmte Entscheidungen treffen und dann geht halt der Film so weiter, dass diese Entscheidung getroffen wurde. Und wenn du irgendwann mal, sag ich mal, verkackst und irgendwas passiert und dann ist der Film quasi zu Ende, vorzeitig, ohne jetzt zu spoilern, dann kommst du wieder an einem bestimmten Punkt davor.
Ja.
Aber die Leute wissen, dass du verkackt hast quasi. Ja. Und das ist halt ganz geil, dass du ein bisschen dieser Black Mirror-Moment, dass du dann so denkst, wait, wir haben doch jetzt quasi zurückgespult. Warum weißt du das noch? Scheiße, was soll ich jetzt tun? Und das ist irgendwie ganz cool. Und dann so ein bisschen auch das Spiel mit so der dritten, vierten Wand, dass du halt irgendwie so das Gefühl hast, okay, du bestimmst ja dann quasi bestimmte Entscheidungen und irgendwann merkt die Person im Film so, ich werde hier kontrolliert. Und dann redet die so mit dir so, was tust du gerade da mit mir? Und so, das sind so ein bisschen so Black Mirror-Momente, die ganz cool sind.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht die beste Black Mirror-Folge. Es ist ein cooles Experiment, das mal Spaß macht und wo, finde ich, cooles Potenzial für die Zukunft drin ist, dass man sagt, okay, je besser das ist, je mehr Aufwand darin steckt, desto mehr irgendwie stringente Enden kannst du natürlich erzählen. Ne? Angenommen, du steckst anstatt irgendwie 1.000 Euro jetzt in diesen Film, was nicht, ne, aber nur für Verhältnis, steckst du jetzt irgendwie 100.000 da rein, kannst du ja, ich kann nicht rechnen, 100 Mal mehr Ideen irgendwie da reinstecken, so ungefähr. Und das ist natürlich krass, wenn du den so hochskalierst, dass du halt quasi wirklich jedem ein individuelles Seherlebnis ermöglichst und auch wirklich dann krass gute Sachen da reinschneiden kannst. So gibt es halt so 3-4 coole Enden und so Geschichten, die irgendwie erzählt werden da drin. Aber du hast halt auch dann irgendwie, läufst du 5-6 Mal vor so eine Wand und denkst dir so, oh, weiß nicht, ob man dieses Rückspulerlebnis, dieses, okay, jetzt habe ich kein cooles, befriedigendes Ende, ob man das gebraucht hätte. Oder ob man sagt, okay, wenn da jetzt noch was anderes, so ein bisschen cooleres gewesen wäre, wäre es noch ein bisschen cooler. So. Das als etwas kryptische.
Also so nach dem Motto, schon mal ganz cool gemacht.
Ja.
Aber könnte in Zukunft noch viel besser werden.
Genau. Ich glaube, wenn man das guckt, muss man sich darauf einlassen. Ich gucke das jetzt nicht wegen dem geilen Inhalt unbedingt, weil der ist in Ordnung, sondern ich gucke das, weil ich da Bock drauf habe, mal mit mal ein bisschen rumzuspielen. Auch mit Chiara, was witzig, weil wir wollten dann am Ende so ein bestimmtes Ziel erreichen und dann haben wir geguckt, okay, scheiße, wie können wir jetzt da hinkommen? Okay, da müssen wir jetzt hier zurück. Fuck, das haben wir jetzt falsch entschieden. Wir müssen wieder zurück und wir müssen dahin und so. Und das ist irgendwie schon ganz cool. Also
es war so ein bisschen wie ein Computerspiel auch.
Ja, ist wie früher, also mit seinen Freunden. So einer spielt, einer macht eine Tastatur und der andere sitzt daneben und hat trotzdem Spaß dabei. So. Ja. Und man guckt irgendwie zusammen, wie man das bewältigen kann. Mhm. Kleine Mini-Anekdote. Ich habe früher mit meinem besten Kumpel immer Tomb Raider gespielt, kennst du noch?
Ja,
und das mit Lara Croft. Und ich war halt viel zu jung und dann immer, wenn ich hatte dann gespielt, weil er bei mir war dann, und dann habe ich gespielt und immer, wenn ich um Ecken gehen musste, die dunkel war, musste Michi übernehmen. Und dann war es so, ich traue mich jetzt hier nicht weiter zu gehen, und dann ist Michi wieder gegangen und dann durfte ich wieder.
Und dann war wieder alles hell.
Ja, dann war wieder alles okay.
Sehr cool.
Ja.
Dann war es ja doch ein Teamgame.
Ja. Ja, irgendwie schon, ja. Das, ja. Apropos Auto.
Gute Überleitung.
Ja, ganz emotionales, trauriges Thema tatsächlich für mich so ein
für
bisschen.
Dich, ja.
Ja, tatsächlich so ein bisschen. Es ist, ich muss Susi, mein erstes Auto, abgeben. Because of Dieselfahrverbot in Köln und because of langsam ist auch die Lebenszeit, geht gegen Ende, so, wo man sagt, okay, für jede Reparatur, die jetzt kommt, steckt man so viel Geld rein, wie das Auto wert ist.
Ja.
Also das Beispiel, das ich direkt dazu sagen kann, die letzte Reparatur, wo mir jemand hinten drauf gefahren ist, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe im Podcast, war überhaupt nichts Wildes, es waren 3 Kratzer und so ein bisschen, wahrscheinlich war da drin vielleicht ein bisschen was verzogen, hat offiziell für die Versicherung, hat irgendwie 3.900 Euro gekostet und das Auto wurde auf 4.600 Euro geschätzt, damit es kein Totalschaden ist. So. Und das war, natürlich wollte die Werkstatt viel Geld verdienen, deswegen haben die das so geschätzt und jetzt habe ich für Susi 1.100 Euro bekommen. Das ist so ein bisschen traurig, wo man sich denkt, ja, jetzt ist das Auto nichts mehr wert, weil es halt ein Diesel, das keiner mehr kaufen will, hat irgendwie 200.000 Kilometer runter, fährt immer noch gut und so, aber es ist einfach an so einem Punkt, okay, jetzt, da wäre alles, alle Kosten drum sind teurer als das Auto selbst.
Ja.
Und ja, genau, und das war mal ganz spannend, weil das ist ja das erste Auto, das kauft man ja, also hat ja eigentlich fast der Vater die ganze Eigenregie, so, weil man selber hat gar keinen Plan, was da passiert, so mit 18 oder 19, wie es auch immer, wie alt ich ja war. Jetzt war es erstmal so, okay, man kümmert sich selber so ein bisschen darum. Und das so, was ist das denn für ein ekliges Haifischbecken? Also, so, wo man sich denkt, wann ist der Punkt, wo einfach alles im Internet konfiguriert wird und man einfach alles im Internet bestellt und einfach nur noch so Amazon-mäßig alles jetzt kauft?
Schon?
Ja, aber wenn es jetzt nicht unbedingt Neuwagen sein muss. Yeah. So, ne? Und ich fand so, dieses. Ich bin in dieses Autohaus gegangen und da saß da so ein Verkäufertyp vor mir, der mich schon so angegrinst hat und du hattest so das Gefühl, okay, der erste Satz, den er gleich sagt, ist ein Kompliment. Und dann so, Herr Peter, Sie haben ja gut hier hingefunden. Ja, ich hab's in mein fucking Navi eingegeben. Was willst du von mir? Deine komischen Verkaufsstrategien kannst du ja sonst wo hinstecken. Und nach jedem Satz grinst er dich so an und dann so, immer wenn ich dann irgendwie so seinen Satz mal beendet habe, weil er mir so was völlig Offensichtliches erklären wollte, so nach dem Motto, weiß ich nicht, bei der Probefahrt zum Beispiel, dann gesagt, ja, und hier machen sie Sitz nach, also, und dann irgendwie, der hat gesagt, hier machen sie Sitz da hinten, und dann habe ich gesagt, ja, und hier versteckt man den Spiegel oder sowas.
Ja.
Und ich dachte, sehr gut, Herr Pelzer, Sie kennen sich ja richtig gut aus.
Perfekt. Oh.
Und ich habe mir so, Alter, ich bin nicht 10 und hör mit diesen Belohnungen auf, die du mir hier versuchst, irgendwie zu sagen, damit ich dir mehr vertraue. Oder er hat auch 17 Mal betont, wie ehrlich er ist. Witzige Geschichte. Das war so. Ich bin ja da reingegangen und gesagt, hier, ich möchte gerne diesen Skoda Fabia, will ich mir mal angucken, weil ein gutes Angebot und ist irgendwie ganz cool, Tageszulassung und ja, entspricht irgendwie dem, was ich gesehen habe, ist das beste Angebot, was ich im Internet finde. So war das in meinem Kopf. Und dann bin ich reingegangen und er hat gedacht, er müsste mir irgendwie Skoda schmackhaft machen. So, weil ich habe gesagt, ich habe dann sowas gefragt wie, hey, ich habe auch für nach Polos geguckt und so. Und was jetzt eigentlich so der warum sollte ich 3.000 Euro oder 4.000 Euro mehr für ein Polo ausgeben als jetzt für diesen Skoda? Und dann hat er mir halt so erklärt, ja, das ist eigentlich gleiche Bauweise, bla bla bla, relativ ähnlich, ja. Image, bla, Marke, und das ist mir alles ja scheißegal, deswegen wurscht. Und in diesem Zuge war er dann so, Herr Pelzer, Sie müssen wissen, ich bin ja ehrlich mit Ihnen. Ich habe meiner Frau letztens auch, die habe ich von dem VW Tiguan ja. zum Skoda
Yeti.
Keine Ahnung, wie ist das Ding? Camaroc? Ich glaube, der heißt Camaroc, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Autos, ich bin absolut kein Autofreak. Habe ich dazu überredet, sage ich mal, und jetzt hat sie auch einen Skoda und kein VW mehr. Und dann war ich so, ja, cool, wen interessiert das jetzt gerade hier? Und dann, ja, aber ich will ja nur wissen, dass sie wissen, dass ich ehrlich mit ihnen bin. Dann war ich so, ja, habe ich verstanden. Mhm. Und dann, ach komm, ich zeige ihnen jetzt den Kaufvertrag. Dann geht er an seinen Ordner und diesen Vertrag raus und sagt so, hier, das ist meine Frau, bla 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 bla, hat ein Nagelstudio da und da, hier, da ist die Unterschrift, also wirklich gekauft. Ich bin so, ja, es interessiert mich immer noch nicht. Je mehr du mir versuchst gerade zu beweisen, wie ehrlich du bist, desto komischer wirst du für mich. Ja. Was passiert mit dir? Also was ist los hier? So. Und noch ein weiterer Punkt war immer so dieses, ja, frage ich gleich meinen Chef, weil mein Chef sitzt ja da hinten. Also ne, das da hinten ist mein Chef und den kann ich einfach fragen und dann können wir es sofort machen. Der ist auch total nett und das ist mein Chef da hinten. Ich so, Alter, du bist 55-jähriger Typ, also wenn man das so erzählt, finde ich, klingt das so, als wäre das so jemand, der
ja, die Ausbildung 22-jähriger
macht, ne? Ausbildungstyp, so, wo man denkt, okay, der ist dann noch so ein bisschen unbeholfen, aber der weiß überhaupt nicht, wie er mit mir umzugehen hat, wo man so merkt, der arbeitet sein Verkäuferschema F so ab, wenn das, dann muss ich das sagen, oh, der ist in dem und dem Alter, deswegen muss ich ihm das und das wahrscheinlich sagen und verkaufen und bla bla bla. Und nimm überhaupt nicht wahr, wie er so drauf ist und merke überhaupt nicht, dass ich mit meiner Art da überhaupt nicht vorankomme eigentlich. Mhm. Fand ich sehr unangenehm, so diese Verkäufer-Ekel-Mentalität.
Ja. Das ist wie, wenn eine App dir zu viele Push-Notifications schickt und sagt, wow, großartig gemacht, du halt durch, ich habe gar nichts gemacht. Ja,
genau. Und jetzt Prof hat gemacht und auch Geld überwiesen, Montag wird getauscht, Montag wird Susi abgegeben.
Habt ihr noch verhandelt?
Du weißt, dass das kein gutes Thema ist. Es ist so, ich bin sehr schlecht im Verhandeln. Ich kann das überhaupt nicht, weil ich das für mich immer logisch versuche zu begründen. Und ich glaube, Verhandeln ist einfach ein emotionales Thema. Und das kann ich einfach nicht, weil es ist doch so, ich gucke das Internet durch, gucke nach dem besten Angebot, das es gibt, finde es und gehe hin. Und dann weiß ich ja schon, das ist das beste Angebot, das es gibt.
Ja.
Und dann denke ich mir immer, wenn ich jetzt sage, also ich habe halt kein Druckmittel, wenn jetzt ein anderes Angebot besser wäre, wenn ich jetzt sagen könnte, zumindest in Bayern steht irgendwie auch einer und der kostet ein Taui weniger. Okay, dann kann man sagen, hey, ich könnte auch den kaufen. Das wäre zwar eine scheiß Fahrt, aber ich könnte den kaufen. Können Sie mir ihn nicht für 1.000 Euro weniger verkaufen? Aber dass sowas nicht gibt, womit argumentiert man denn dann? So, das ist so, und dann, das ist süß, da war mein Papa dabei und der meinte dann so, ja, und am Preis können wir noch was machen? Er meinte so, nee, auf gar keinen Fall, das ist das Günstige, was wir machen können. Und dann waren wir beide so, okay. Ist das dann der Punkt, wo man eigentlich sagen muss, gut, dann stehen wir jetzt auf und gehen. Und dann steht man auf und dann wartet man, sagt er was und dann sagt er vielleicht, Herr Pelzer, warten Sie, wir können da doch noch was machen. Jetzt, wenn Sie so sind, bla bla bla. Keine Ahnung, wie macht man sowas? Ich finde es einfach unangenehm, weil ich mir denke, mach doch einfach den Preis drauf, der fair ist, der cool ist, den bin ich bereit zu bezahlen für beide Parteien. Aber verarsch mich nicht und mach nicht sowas. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Das ist, finde ich, einfach komisch.
Ich finde, so ein bisschen, du musst schon irgendwie wissen, was üblich ist und geht. Ja,
genau. Das
also wie du es beschreibst, wenn du sagst, das ist einfach das unglaublich krasseste Angebot sowieso gewesen.
Ja.
Das ist wie wenn du, weiß ich nicht, wenn dir irgendwer schon mit übelst viel Rabatt irgendwas verkauft, irgendwie, weiß ich nicht, eine Kamera oder so und du weißt, es ist halt einfach unverschämt günstig und du da nochmal drauf haust.
Genau.
Und wenn du jetzt irgendwie, wenn du, wie gesagt, wenn du eine Alternative hättest und die wäre irgendwie einen Ticken günstiger, hättest du sagen, komm, geh doch mal ein bisschen runter und so.
Ja.
Aber so fände ich es halt schwierig. Ne? Ja. Womit argumentierst du es?
Ja, ich hätte bei Susi zum Beispiel, bei Susi hätte ich besser verhandeln können, für den Preis, für den Gebrauchten jetzt, für mein Auto. Weil da war es so, ich saß dann da, war so ein bisschen kalt erwischt und meinte so, der hat dann so irgendwie seinen Bro angerufen, ey, yo, wir haben hier ein Polo, bla bla bla, der sieht so aus, hat das und das, ist eigentlich gut in Schuss und so weiter und so fort. Und dann nimmt er den Telefon weg und man sagt so, ja, was wollen Sie denn dafür haben? Ich sitze so, okay, ich wusste nicht, dass ich diese Information heute hier abgeben muss, keine Ahnung. Und dann meinte so, ja, sagen Sie mal was. Ich habe keine Ahnung von den Relationen, ich kann ich weiß es überhaupt nicht so, ne? Ja. Und dann war so, ja, okay, dann sagen, also dann können wir 1-1 sagen. Und ich so, ja, okay. Dass der faire so. Preis ist so, weil ich habe halt keine Ahnung so.
Und danach habe ich nicht von dem Gutachten kommen können, so nach dem Motto, ja, es wurde geschätzt auf
4-7. Ja, das, aber hat er schon relativ schnell entkräftet und meinte so, ja, okay, das war halt nur wegen der Versicherung, das ist niemals so viel wert, so ungefähr. Also, weil,
ja, da hättest du sagen können, okay, also jetzt aber durchgespielt, sagen können, sowas wie, ja, gut, aber die Versicherung kann ich auch, kann, das, die Werkstatt kann ich irgendeinen Preis nehmen, das muss schon irgendwo Marktnähe sein, dann sagen wir wenigstens irgendwie 2 oder 2,5. So.
Ja, hätte man machen können, das hätte ich auch machen sollen, wahrscheinlich, aber um so ein bisschen mich vielleicht zu retten. Ich habe dann im Nachhinein, da habe ich mich dann nochmal hingesetzt, was ich hätte vorher machen sollen, und mal geguckt, so, was ist denn eigentlich gerade so der Gebrauchtmarkt für Susi, wie der so wäre. Hätte man natürlich vorher machen müssen, fürs nächste Mal wüsste ich, okay, das gucke ich mir vorher an, also lernt daraus. Habe gesehen, okay, es gibt einfach nichts Vergleichbares wie Susi mehr, weil es gibt den VW Polo Cross in diesem Modell mit der Farbe und so, das, diese Farbe wird nicht mal mehr hergestellt, weil die so scheiße lief, so ungefähr, und weil die so ausbleicht und keine Ahnung was. Ich liebe es, aber der Gebrauchtmarkt nicht. Und dann habe ich da Polos gesehen mit ungefähr Susis Ausstattung, aber die sind dann 100.000 gelaufen und die waren dann irgendwie, gingen für 3, standen die im Internet. Ah, okay. So, wo ich mir dann schon denke, okay, und da handeln die Leute vielleicht dann noch mal ein bisschen runter, die sind erstmal teurer angesetzt, dann ist der vielleicht eigentlich 2,7 oder so. Ja. Und dann dachte ich, okay, Susi hat 100.000 Kilometer mehr runter, dann kann man noch mal 1.000 abziehen, also wahrscheinlich sogar mehr, dann sind wir irgendwie bei 1,6, 1,5 und dann dachte ich mir so, ja, gut, rufe ich deswegen jetzt nochmal an und mache da jetzt irgendwie nochmal so mein großes Verhandlungsgeschick, lasse ich das da jetzt spielen, so, können wir nicht 1,5 sagen? Nein. Okay. Also, das ist so, ne, wo ich es versucht habe, bei Winterreifen, da meinte er, nee, Herr Petzl, können wir nicht machen. Ja, okay. Das ist einfach scheiße. Wie macht man das denn? Keine Ahnung. Das ist
schwierig.
Gib mir da Nachhilfe. Ich finde das einfach unangenehm, weil wenn man halt keine, ich finde, wenn man kein anderes Argument hat, wenn man sagt, okay, hier habe ich das günstiger, hier ist das so und so, dann ist das so Wort gegen Wort. Nein, doch, nein, doch, nein, doch. Und dann denke ich mir, ja, dann brauche ich gar nicht darauf einlassen und sage ich einfach, ja, okay. Und ich wollte ja diesen Wagen haben, weil das halt das beste Angebot war. So. Und deswegen hatte ich halt einfach keine Handhabe, aber habe mich gefühlt wie ein kleines Kind, das irgendwie so, so, willst du dieses Eis? Ja, okay. Ich muss es jetzt ja nehmen. Und ich weiß auch, das ist ein gutes Eis und ich das mag, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe da nicht so viel zu beigetragen.
Ja, das ist diese Erwartung an sich selbst, ne? Also, wenn man es kennt, irgendwie, man muss da verhandeln, aber.
Ja. Weil man immer so denkt, so alle so coolen Leute, die kriegen das dann immer so hin und sagen dann so, ja, ich habe diesen Händler dann als irgendwie auf irgendwas. Als ob
die sind in ihrem ganzen Leben irgendwie nicht so geil drauf. Auf einmal sind die im Autohaus und auf einmal fangen die an zu performen. Das ist halt auch ein Gerücht. Also ich glaube, die meisten können das nicht gut.
Ja, wahrscheinlich. Ja, und das ist ein bisschen traurig. Deswegen mache ich mit Chiara vielleicht heute nochmal so eine kleine Abschlussfahrt oder morgen. Mhm. Weil zu irgendeinem, wir haben überlegt, was wir Cooles machen können, was wir lange nicht gemacht haben. Vielleicht in irgendein Naturkundemuseum, vielleicht nach Münster, nach Bonn.
Ja.
Mal gucken. Ist auch gutes Podcast-Material dann vielleicht dabei. ist wirklich ein bisschen traurig, weil was mit so Urlaube und so, was du alles so mit dem Auto erlebt hast, ne? Man merkt das ja auch immer, wenn Eltern von ihren ersten Autos und so erzählen, dann da sind immer ganz viele Emotionen dran. Das habe ich jetzt so das Gefühl, ja, ist bei mir jetzt auch so, jetzt ich verliere es nicht, aber die hat so gute Dienste geliefert, da sind so viele schöne Erfahrungen mit dran verbunden. Ja. Und was auch noch so ein bisschen das vielleicht trügt, dass diese Vorfreude auf das neue Auto, dass ich das für mich schon von Anfang an so abgespeichert habe, wie das ein Übergangsauto. Mhm. Das ist halt jetzt klar. Eigentlich habe ich lange nach Elektromöglichkeiten gesucht, wie es irgendwie Sinn macht. Ja, macht aber einfach keinen Sinn, wenn du bei dir in der Wohnung nicht laden kannst und wenn du auf der Arbeit nicht laden kannst, macht es in der heutigen Zeit noch keinen Sinn. So sehe ich das zumindest. Und deswegen ist es für mich jetzt irgendwie klar, dass ein Auto, das fahre ich 2 bis 3 Jahre, je kürzer, desto besser. Also je eher das mit Elektro endlich hier vernünftig Sinn macht, desto glücklicher bin ich darüber. Deswegen ist es auch nicht so, hey, aber jetzt erlebe ich ganz viele tolle neue Geschichten mit dem neuen Auto, sondern es ist eher so, ja, das ist jetzt so ein Gebrauchsgegenstand und der ist irgendwann wieder weg.
Aber ich weiß nicht, ob du das wieder zurückholen kannst, also ob du jemals wieder ein Auto haben wirst, was du...
Ah, ich glaube schon, ich kann das, ich kann so naiv, mich in sowas reinstürzen. Wenn
du so von die Zeit von 18 bis jetzt, so 10 Jahre fast, die auch viel so mit... erwachsen werden und
voll,
so. Und
ja, das stimmt. Das
ich weiß nicht, ob du, wenn du jetzt irgendwie dann ein Elektroauto holst und dann kommt vielleicht Familie irgendwann mal mit einem Thema und dann fahrt ja damit, grüßt ihr da rum, dann wird es andere Erinnerungen sein. Aber ich genau, weiß nicht, ob du diese gleichen schönen Momente wie, ah, oh, dann sind wir so spontan in Urlaub, weil wir Sommerferien hatten. Nee. Obwohl, in deinem Fall schon.
Ja, vielleicht. Ja, genau. Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Ich glaube aber trotzdem, also für mich ist irgendwie, also auch wenn ich absolut kein Autotyp so bin, verbinde ich damit trotzdem immer auch so dieses, ich kann dieses Freiheitsgefühl, das man damit verbindet, so ein bisschen verstehen. Mhm. So dieses, hey, ich habe jetzt einfach die Möglichkeit, wenn jemand, ich weiß nicht, so Geschichten früher, so irgendwer hing am Flughafen fest und der wusste, okay, ja, Max hat freitagsabends eh nichts getrunken, so ungefähr, der kann mich vielleicht abholen und hier irgendwie retten und so. Und dann konnte man solche Aktionen irgendwie machen. Und das finde ich irgendwie cool, wenn sowas funktioniert, wenn man sagen kann, okay, ich kann mich jetzt ins Auto setzen und kann jetzt Willi irgendwo abholen, weil er nicht mehr da wegkommt und so. Und ich finde, diese Erfahrung, die kann man ja mit dem neuen Auto verbinden. Ja. Und ich kann auch dem neuen Auto einen Namen geben und mich in das verlieben und so.
Hast du schon was überlegt?
Nee, noch nicht so richtig. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, Skoda ist Tschechien, ne?
Ja, irgendwie so die Ecke.
Deswegen hat Chiara gesagt, wir brauchen einen tschechischen Namen. Und da habe ich gesagt, nein. Und ich finde auch, ich weiß auch nicht. Irgendwie muss ich mir überlegen. Ich weiß es noch nicht so genau.
Mal gucken. Vielleicht solltest du doch nicht so viel Nähe aufbauen. Wenn's
doch, liegt. Das ist okay. Nähe. Das ist auch mal ein Podcast, was ich mir nur aufgeschrieben habe, irgendwann mal. Durch hohe emotionale Bindung an Gegenstände und Sachen, die man so benutzt, eine Qualitätssteigerung im Umgang mit diesen und eine Qualitätssteigerung im Lebensgefühl. Klingt fancy, soll aber.
Ich kann einen Namen geben.
Was? Ja, nein, aber also ich glaube, wenn du bestimmte Gegenstände irgendwie auf so eine bisschen pseudomäßige Art für dich einen emotionalen Wert zuschreibst und sagst, hey, das ist irgendwie mein Löffel, mit dem habe ich früher immer das und das gemacht und das und das und das, dann ist es nicht mit diesem Löffel anders als mit jedem anderen. Und okay. Du kannst so durch im Prinzip Zuschreibung von bestimmten Eigenschaften dir selber ein gutes Gefühl verschaffen. Mhm. So, das finde ich eigentlich ganz cool, dass man sich selbst so einfach austricksen kann. So, keine Ahnung,
wenn der Löffel nochmal weg ist?
Oh. Ja, das ist ein Problem. Oh. Siehe mein Auto jetzt. So, dann ist man an einem Punkt, wo man sagt, scheiße, wie kann ich weiterleben? Ja, so.
Ja, warum nicht?
Ja.
Bin ich so den Hang zu, aber.
Ich weiß.
Deswegen. Wow. Jeder
wie er möchte. Ja, jeder wie er möchte.
Ja. Was machen so die Musikwünsche eigentlich?
Die Musikwünsche, ich habe ja ein bisschen geinstagrammt diese Woche. Achso, nur ganz kurz, geht's ja eigentlich wieder besser?
Ja.
Aber du bist noch erkältet jetzt.
Ja, ich merke halt, es ist noch so ein bisschen verschleimt alles. Für Erkältung, aber.
Achso, ich muss noch emotionalen Druck aufbauen. Wie hast du eigentlich meine 7 Minuten Sprachnachricht gehört?
Zur Hälfte.
Ah, gut. Die ich hier vor der Woche gemacht habe, weil wir gesagt haben, wir machen ein Snippet.
Ja, ich hatte einfach nicht so Bock.
Ah, okay, gut. Ja. Schön.
Mal ganz ehrlich.
Da hört ihr es.
Ja.
Traurig.
Das ist halt was anderes, wenn man hier so sitzt
und hält
und Sprachnachricht ist, war
voll.
Irgendwie anstrengend. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte es in dem Fall, dass ich so, als habe ich es als Arbeit empfunden und dachte mir so, nee, das ist nicht gut, da kommt nichts Gutes bei raus.
Okay, aber ich möchte dieses Thema irgendwann noch aufrollen.
Können wir machen.
Für den Nacktheit ist ein spannendes Thema.
Ja, können wir so am nächsten Mal machen.
Ja.
Scheiße, ich hab vergessen, welches Lied ich haben wollte.
Kannst du mal anfangen? Ja, kann ich gerade kurz, es ist ein bisschen Geschichte dazu, Mini-Geschichte. Es gibt einen Rapper, der heißt, was würde man das als Rapper sagen, wahrscheinlich, Mauli.
Mhm.
Und der hat ein Lied gemacht, das heißt LimeWire. Und der ist schon so in so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen nischigen Hip-Hop-Kreisen schon so ein bisschen länger so bekannt. Hat aber damit jetzt nochmal so einen kleinen Schritt gemacht in die Öffentlichkeit. Und zwar ist es cool, das Lied. Ich kann ja kurz erzählen, warum ich das cool finde. Weil es ist ein Feature mit KZ, Sido und Bowser, was erstmal so mit diesen drei Leuten, also im KZ vielleicht, verbinde ich jetzt nicht so die super Pose, also es ist halt einfach große Namen, so. Darum geht es erstmal. Das sind quasi große Namen, die auf diesem Track dabei sind und man denkt so, oh krass, wie kann denn der solche krassen Feature haben? Ja. Okay, irgendwie, wow, krass, hört man sich mal an. Und auch Leute, die wahrscheinlich das so in ihrem Release-Radar haben und so denken so, ja, Mauli noch nie gehört, aber ey, krass, da ist Sido, KZ und Bowser dabei und so. So, und dann ist es irgendwie so 2 Minuten 40 Lied und diese drei Leute haben genau so 1 bis 2 Zeilen, sage ich mal, die sie irgendwie sagen. Das heißt, sie kommen kurz drin vor. Und der Inhalt in diesem Lied, in diesem Song ist auch im Prinzip, hey, so, ich feiere deine Klicks, ich feiere deine Likes, lass mal Feature machen und so weiter. Und so, das soll, glaube ich, also so interpretiere ich das Lied, so ein bisschen ein Spiegelbild der heutigen Musikindustrie, aber kann man auch auf Influencer-Marketing, auf das alles irgendwie so ein bisschen übertragen. So dieses, es geht gar nicht mehr um Inhalte, es geht nicht mehr darum, ist es ein geiler Song, ist das irgendwie der Song, der einfach perfekt cool funktioniert, sondern nee, es geht eigentlich darum, hey, machst du jetzt ein Feature mit Casper? Das heißt, ist der Name Casper da drauf, dann hören die Leute, die Casper mögen, sich das an. Mhm. Und so kommen diese ganzen Kollabos, was es aber auch schon immer gab. Aber dass es in letzter Zeit so viele so Feature gibt, wo dann jemand nur so Skrpa sagt oder so.
Ja.
Und dann ist er schon quasi als Feature aufgezählt und denkst ja, so, ja, cool, damit komme ich in die großen Riegen rein.
Ja.
Das heißt, so diese großen Künstler werden angefragt für eigentlich nur eine Zeile, damit da der Name draufsteht, fertig ist die Nummer. Und er macht das quasi auch, spielt mit dieser Erwartung, so, ja, krass, Sido-Feature. Und hat besonders irgendwie so, hä, das war jetzt das Feature. Und in dem Song geht es aber irgendwie immer darum, dass totaler Bullshit ist und dass man wieder da ein bisschen weg von kommen sollte. Und ja, es ist einfach irgendwie ein ganz cooles Lied. Und dazu klingt es auch noch gut und geht gut in den Kopf.
Cool.
Yes, that's my story.
Voll gut. Und das zweite Lied?
Leck mich.
Ach so, ich kann auch noch eins machen. Voll gut.
Okay, eins entspannter?
Ja.
Ja, hast du eins? Okay, dann
ich mach eins. Ich höre das momentan, ich höre Lieder ja tot.
Ja, ich auch.
Und das höre ich gerade tot, weil es ein schönes, ist wie Pizza.
Oh, alle Margarita Pizza oder Ananas?
Und das Lied ist so ein bisschen so, man kann das so musikalisch, kann man viel von halten, aber es ist so auf eine gewisse Art, so die Message dahinter ist so ein bisschen, am Ende sind wir alle gleich, so.
Oh, das passt gut zum Thema Nacktheit.
Ja, so nach dem Motto, egal, so weißt du, nach dem Motto, unser Blut hat immer die gleiche Farbe, der Mond scheint immer für die Leute gleich, irgendwie, keine Ahnung. So, und dann noch ein paar andere Beispiele.
Also du bist nachtblind.
Also im Grunde genommen so, hey, du kannst super krass sein, du kannst toll zu sein, aber am Ende des Tages, wenn die Handschellen Klick machen, dann klingt es halt bei allen irgendwie gleich. So.
Genau, dann ziehst du ein Supreme-T-Shirt aus und bist nur noch ein Lauch.
Genau, oder du bist halt, wie auch immer, anders nackt. Aber ja, jedenfalls von Contra K Farben.
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 Contra K.
Boah, ich krieg manchmal voll schlecht Luft und dann kann
ich. Aber du hast dich gut geschlagen. Ja. Gab's noch was? Ich glaube nicht.
Mit Sicherheit, aber das hat auch noch Zeit.
Ja, nein, ich meinte nur noch irgendwas so abschließend, was noch irgendwie wichtig war, aber ich glaube.
2019 wird ein großartiges Jahr, wird viel besser als alle Jahre davor.
Schneiden wir das davor? Wir wünschen euch einen guten Abend, einen guten Tag, gute Nacht.
Viel Spaß beim Laufen.
Genau, lauft von Zombies weg, lasst euch nicht fangen.
Und so weiter.
Und so fort.
Tschüss.
Ciao.